Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Das ist immer das, was ich auch immer zu bedenken gebe. Wir sind am dritten Spieltag, ja, und auch da Domenico und auch Heiko Herrlich zum Beispiel, das muss ich heute auch mal sagen, ich finde das erbärmlich, wenn man zum Teil von einigen Leuten von euch da schon wieder nach 2, 3 Spieltagen irgendwas hineininterpretiert. Da solltet ihr euch auch mal ein bisschen hinterfragen, ob das uns Trainern gerecht wird, was da mit uns passiert. Ich finde das nicht gut.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Dieter Hecking von Borussia Mönchengladbach hebt den mahnenden Zeigefinger in Richtung der Journalisten, der anwesenden Journalisten, und stellt die Frage, muss das so sein mit den Trainerdiskussionen? Und die Frage wollen wir auch dann heute mal beantworten, wenn wir auf den dritten Spieltag gucken. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakobos, ich bin der G-Netzer bei Twitter und habe auch heute wieder zwei Gäste bei mir in der Leitung, von dem einer sein Debüt gibt, und das ist Marian Laske, Redakteur in der Sportredaktion von Funke. Er hat seinen Schwerpunkt bei Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Über erstere wollen wir heute auch etwas länger sprechen, und er heißt @MarianLaske bei Twitter. Servus Marian.
Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Schön, dass das mal geklappt hat. Willkommen hier. Und wenn ich den zweiten Gast vorstelle, dann werden unsere Hörerinnen und Hörer gleich merken, Gladbach-Kompetenz wäre heute durchaus auch vorhanden, denn ich begrüße ebenfalls bei uns in der Runde Peter Ahrens vom Spiegel, @Peter_Ahrens, allen Hörerinnen und Hörern sicher ein Begriff. Hallo Peter.
Hi.
Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Bevor wir loslegen, ich danke Fabian, Tobias, Markus Zey, Dirk und Felix Böhme. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de/unterstützen. Aber jetzt wollen wir beginnen mit dem ersten Bundesligaspieltag an diesem Wochenende, also mit dem dritten Bundesligaspieltag. Das fängt ja gut an, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee und wir schauen auf das Spiel Gladbach gegen Schalke. Dieter Hecking hat uns ja schon ein bisschen die Vorlage gegeben. Schalkes Fehlstart ist perfekt, auch gegen Gladbach verliert die Mannschaft von Domenico Tedesco. Wieder lädt man den Gegner zu Gegentreffer ein, nämlich in der dritten Minute, als Matthias Ginter am langen Pfosten zur Führung ins Tor köpfen darf nach einer Ecke. Dann hält Jan Sommer ein paar Mal sehr stark, aber auch Ralf Fährmann wird geprüft, bis dann Patrick Herrmann mit dem 2:0 den Deckel drauf macht, den dann auch Breel Embolo mit seinem Traumtor nicht mehr lüften kann. Schalke steht damit bei 0 Punkten aus 3 Spielen und jetzt kommt dann nach dem FC Porto der FC Bayern in die Arena. Marian, mit dem auch im Hinterkopf, was Dieter Hecking im Intro gesagt hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wie kritisch würdest du die Situation auf Schalke beschreiben und auch die Situation von Domenico Tedesco?
Also ich glaube, man muss sagen, dass Tedesco schon immer noch sehr gefestigt ist. Er hat einfach ja bei den Fans ein sehr hohes Standing. Er hat in der letzten Saison die Vizemeisterschaft erreicht, was ein sehr großer Erfolg war. Er hat 2 tolle Spiele im Derby hingelegt, was im Revier auch sehr, sehr wichtig ist und was bei den Schalke-Fans auch immer noch etwas ist, was nachhalt. Deswegen ist es deswegen auch ein kleiner Unterschied zu Heiko Herrlich, wo man ja schon ein bisschen andere Stimmen vernimmt. Also Domenico Tedesco ist ganz fest im Sattel, definitiv. Trotzdem, und das muss man halt nur mal sagen, hat er jetzt die ersten 3 Spiele verloren. Man kann sich momentan schwer vorstellen, dass er auch gegen den FC Bayern vielleicht die ersten Punkte einsammelt. Also möglicherweise stehen am Ende dann 4 Niederlagen da. Und das Problem ist einfach, dass ja jetzt erst diese englischen Wochen losgehen. Also eigentlich diese Phase, wo man normalerweise dann mal eine unerwartete Niederlage dabei hat. Die können sich die Schalker jetzt aber quasi ja eigentlich schon kaum noch leisten. Sie bräuchten jetzt eigentlich mal eine Serie. Und deswegen ist eben so ein bisschen die Gefahr, dass sich diese Krise jetzt, dieser ersten Spieltage, ich glaube, man kann sie schon eine Krise nennen, weil 3 Niederlagen sind nun mal ein schlechter Start und dann eine Krise, durch die ganze Saison zieht. Das heißt, dann werden mal 2 Spiele gewonnen, so ein bisschen war es auch bei Weinziel, der hat die ersten 5 Spiele verloren. Mhm. Dann verliert man aber wieder ein Spiel und landet direkt wieder irgendwie auf dem 9. Platz. Und noch ist es sehr ruhig, aber zumindest, so wie man Schalke kennt und auch die letzte Zeit kennengelernt hat, kann es dann natürlich auch wieder unruhig werden. Trotzdem, jeder vertraut immer noch Tedesco und ich traue ihm eigentlich auch zu, diese Mannschaft da rauszuführen, definitiv.
Es ist natürlich auch das erste Mal, dass man jetzt eine so tiefgehende Krise bei Schalke 04 erlebt. Also wenn man im letzten Jahr Krisen erkennen wollen würde bei Schalke, dann waren es vor allem spielerische Krisen. Peter, jetzt ist aber ja gerade das Hauptproblem eigentlich, spielerisch hat sich nicht viel getan zur Vorsaison, das kann man dann auch kritisieren. und in der Defensive aber im Negativen. Also jetzt fängt man vor allem auch noch nach Standards Gegentreffer. Wenn wir uns angucken, wie man gegen Wolfsburg in Rückstand geraten ist, dann auch noch in letzter Minute den Punkt hergeschenkt hat, wie man gegen Hertha verteidigt hat und jetzt gegen Gladbach. Das scheint ja so ein bisschen das Hauptproblem auf Schalke zu sein.
Ja, genau so. Also ich würde auch sagen, Tedesco hat auf jeden Fall noch Kredit. Er hat einfach in der vergangenen Saison das geliefert, was über den Erwartungen war. Und da wäre es einfach ja komplett unredlich. Und ich glaube, selbst auf Schalke versteht das auch jeder, dass man dann nach 3 Spieltagen nicht sofort sagt, da müssen wir drüber nachdenken. Aber es ist eigentlich genau das, was du sagst, Max. Also nach vorne spielen sie eigentlich so wie eigentlich in der Vorsaison. Und aber eben hinten tun sich eben da Defizite auf, die man eigentlich ja schon überraschend finden kann, finde ich, weil das war ja das Plus in der vergangenen Saison. Diese 1-0 Siege, die wirklich freudlos waren und ja, kein groß zu Begeisterungsstürmen hingerissen haben, aber sie haben eben 1-0 gewonnen. Und 1-0 Siege haben meistens irgendwas mit stabiler Defensive zu tun. Und genau das vermisst man. Und da bin ich jetzt auch noch nicht so richtig auf der Spur, woran das liegt. Also sicherlich nicht nur, dass Thilo Kehrer jetzt dem Verein den Rücken gekehrt hat. Aber ich glaube schon, dass auch solche Leute wie Naldo und so einfach noch nicht so in diesem Flow der Vorsaison drin sind, wo man ja schon das Gefühl hatte, die konnten machen, was sie wollten. Irgendwie am Ende hat es dann doch noch immer funktioniert. Die haben dann immer noch ein Tor geschossen, wenn auch in Spielen, wo sie es eigentlich überhaupt nicht verdient hätten und haben eben keins kassiert. Das ist natürlich alles auch mit so einer Art, ja, mit so einer Art Welle, glaube ich, zu vergleichen, auf der man dann ist. Und die haben sie halt überhaupt noch nicht gefunden. Und ich glaube auch, dass was Marian sagte, mit 4 Niederlagen, die eben wahrscheinlich sind in dem Fall, weil auch Schalke auch in den guten Jahren nie gegen Bayern eigentlich auch nie irgendwie gut ausgesehen haben. Und die Voraussetzungen jetzt für dieses Duell sind halt auch eben extrem ungleich. Kann das einfach auch wirklich dann losgehen, obwohl man sagt, eigentlich ja, gegen Bayern zu verlieren, ist eigentlich total normal. Aber dann steht da eben 0 Punkte nach 4 Spielen. Ich glaube, das haben, ich habe heute Morgen bei Twitter gelesen, allen Top-Ligen, Italien, England, Frankreich, Spanien, gibt's nur 2 Teams, die 0 Punkte haben nach 3 Spielen. Das sind Leverkusen und Schalke. Und Gancon, glaube ich, in Frankreich noch dazu.
Da werden dann wieder die internationalen Vergleiche rausgeholt an der Stelle. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die Art der Kritik, also du hast auch vorhin schon gesagt, auf Schalke sind die Leute noch sehen, auch was man in der letzten Saison hatte. Meinem Empfinden nach ist es auch auf Schalke fast am ruhigsten, aber im Rest der Republik wird am lautesten über Schalke 04 diskutiert. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, bei manchen schwingt da ein bisschen mit. In der letzten Saison seid ihr mit einem nicht immer schön anzuschauenden und sehr pragmatischen Fußball Zweiter geworden und jetzt kriegt ihr die Quittung dafür. So konnte das einfach nicht gut gehen und im Grunde hättet ihr schon in der letzten Saison schlechter abschneiden müssen. Also
ich glaube, genau diese Reflexe greifen. Also so jetzt, da seht ihr jetzt mal, jetzt habt ihr das Glück nicht, was ihr letzte Saison hattet und jetzt kriegt ihr dafür dann eben die Rechnung. Das ist natürlich jetzt, finde ich, auch ein bisschen sehr irrational von der Argumentationsweise, aber ja, Fußball ist halt so. 70% so.
Jetzt können wir mal gespannt sein, was Domenico Tedesco noch weiter verändert. Interessant ja schon, dass man bei Standards umgestellt hat auf Raumdeckung, hat jetzt auch nicht wirklich funktioniert. Ich glaube auch, dass die Verbindung zwischen Außenverteidigern und der Innenverteidigung immer noch ein Thema ist. Und was man auch dazu sagen muss, Sebastian Rudi ist noch nicht die Verstärkung, die man sich erhofft hat. Kann er vielleicht auch noch nicht sein. Ist ja erst sehr kurz bei Schalke, aber das hat man gesehen, vor allem ja auch Marian, weil Gladbach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also zu einer Niederlage gehört ja meist auch ein guter Gegner und ich finde, Gladbach ist da ziemlich genau auf die Schwachstellen von Schalke 04 draußen gegangen, hat sie über die Flügel überlaufen, aber auch im Zentrum immer wieder eigentlich nur durch physische Präsenz schon dafür gesorgt, dass Schalke da nichts kreieren konnte und aus jedem Fehler fast wurde eine Gladbacher Torchance.
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich war phasenweise gerade so zu Beginn sehr begeistert von den Gladbachern, weil ich finde, sie haben genau das geschafft, was Schalke bis jetzt noch nicht geschafft hat. Sie haben sich eben einen Schritt weiterentwickelt und sie haben mittlerweile die Möglichkeit, das Spiel mal über den Sechser, in dem Fall Strobel, zu eröffnen, dann aber auch immer mal wieder über die Achter oder über die beiden Außenstürmer. Sie spielen ja mit drei Stürmern, die sich aber auch immer wahlweise bei der Spieleröffnung auch sehr tief reinfallen ins Mittelfeld, um die Bälle irgendwie zu holen. Und so haben sie es halt gerade am Anfang überragend geschafft, fand ich, das Pressing der Schalker, die versucht haben zu pressen, so zu überspielen. Und dann hatten sie halt immer wieder riesige Lücken, weil die Schalker sind aufgerückt und konnten so eben dann wirklich viele Angriffe aufziehen. Hätten sie das ein bisschen besser ausgespielt, dann hätte Schalke auch höher zurückliegen können am Anfang. Ja, und genau da war für mich der Unterschied. Die Schalker, klar, sie hatten auch ein bisschen Pech, aber sie hatten halt vor allen Dingen ihre Torschancen nach Fehlern vom Gegner. Die haben dann hinterher gesagt, sie haben das ein bisschen durchs Pressing erzwungen. Wobei ich fand, da waren teilweise Fehler dabei, die sich jetzt, die nicht unbedingt durchs Pressing erzwungen wurden, sondern die einfach Gladbacher, klare Fehler von den Gladbachern waren, die in dem Fall nicht konzentriert waren. Und ja, das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Die Gladbacher haben sich im Sommer überlegt, wir müssen was ändern, wir wollen was ändern und haben sich taktisch wirklich deutlich weiterentwickelt, gerade was das Spielerische angeht. Und ja, ich war zwischendurch wirklich begeistert. Und wenn sie so weitermachen, glaube ich schon, dass sie in diesem Jahr auf jeden Fall um die europäischen Plätze mitspielen können. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher.
Das sind ja positive Aussichten. Ja, da sieht man mal, was eine Umstellung von 4-4-2 aufs 4-3-3 so bewirken kann. Werden wir auch bei Wolfsburg noch drüber sprechen. Peter, teilst du diesen positiven Eindruck von Gladbach und möchtest du dich auch zu einer Prognose hinreißen lassen?
Nein.
Also das Zweite. Weil du weißt, was dann passiert.
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch schon nach dem Augsburg-Spiel gesagt, weil das war ja wirklich auch spielerisch sehr schwach. Und sie haben es aber trotzdem 1-1 überstanden. Das ist ja eigentlich das Spiel, wo sie eigentlich immer die meisten schlotternden Knie haben in der gesamten Saison. Die haben ja mehr Angst vor Augsburg als vor den FC Bayern. Ich habe gleich schon gesagt, wenn sie dieses Spiel nicht verlieren, dann muss es eigentlich eine gute Saison werden. Ja, so Prognosen nach zweiter Spieltagen, das, ne, da könnte man ja bei jedem Spiel dazu sagen, sind natürlich relativ müßig, aber ich denke auch. Also der Kader ist stark, der ist mir fast schon ein bisschen zu ausgeglichen, um sicher zu sein, dass es keine Unruhe gibt bei manchen Spielern, die vielleicht dann doch nicht so zum Tragen kommen, wie sie es erhoffen. Zum Beispiel Christoph Kramer eben.
Ja.
Aber ich glaube, Hacking ist durchaus ein Typ, der sowas moderieren kann. Also da liegen, glaube ich, seine Stärken. Es ist ja oft so auf seine Schwächen auch abgehoben worden in den letzten 1-2 Jahren. Ich habe selbst mal gesagt, er ist der fleischgewordene Platz 5. Und ich glaube aber tatsächlich, dass sowas, also mit so einem Kader umzugehen zum Beispiel, dass er das sehr gut kann. Und dass er eben jetzt auch über seinen Schatten springt und eben im Sommer gesagt hat, wir müssen was tun und ich werde auch was tun, widerspricht ja auch sehr diesem Hacking, landläufigen Hacking-Bild. Also nach dem Augsburg-Spiel habe ich ja auch schon wieder gehört, naja, das ist halt immer dasselbe und so weiter so. Sie sind sehr unter Druck und dann kommt auch wenig. Aber ich finde, in dem Fall muss man einfach auch mal durchaus eben den Mut von Hacking benennen, dann zu sagen, ja, ich stelle eben um. Und das ist eben nicht besonders Hacking-like, aber es könnte durchaus wirklich Früchte tragen. Also ich bin da auch, in dem Fall kann ich es ja einfach mal sagen, weil jeder ja weiß, dass dieser Verein mir durchaus am Herzen liegt. Ich bin da durchaus optimistisch.
Ja, können wir mal gespannt sein. Aus taktischer Sicht auf die Bundesliga gesehen bin ich gespannt, ob am 10. Spieltag die 4-3-3-Teams noch die Freiheiten haben werden, die sie jetzt am 3. Spieltag haben. Meinem Gefühl nach haben sich da die Abwehrreihen noch nicht drauf eingestellt, dass eben einfach es mehr Anspieloptionen gibt und dass es wichtig ist, dass du irgendwie in den gegnerischen Sechserraum kommst, denn da wird es halt meistens dicht, nicht zu dicht gegen den Ball. Bin ich mal gespannt, ob es da jetzt Anpassungen gibt bei den Bundesligisten. Jetzt langsam wissen sie ja, wie Wolfsburg, wie Schalke und andere spielen. Finde ich interessant, aber schauen wir mal. Und definitiv ansprechende Leistung, guter Saisonstart von Borussia Mönchengladbach und alles weitere gucken wir uns ganz in Ruhe an. Jetzt geht's erstmal nach Berlin für Gladbach und Schalke 04 empfängt jetzt erst den FC Porto und dann den FC Bayern, wie vorhin schon angesprochen. Apropos FC Bayern, der hat auch gespielt, überraschenderweise, und hat 3-1 gewonnen und geht trotzdem irgendwie als Verlierer vom Platz, also beide Mannschaften haben verloren. Bayern vor allem Spieler, nämlich Corentin Tolisso mit einem Kreuzbandriss und Rafinha mit einer Innenbandverletzung und Leverkusen das Spiel mit 3-1 und das, obwohl man nach doppelt ausgeführtem Strafstoß mit 1-0 in Führung ging. aber arg viel war nicht zu sehen. 24% Ballbesitz, 34% Zweikampfbilanz, eine sehr defensive Aufstellung. Marian, hat dich das überrascht, wie Leverkusen dieses Spiel in München angegangen ist? Und glaubst du, daher rührt auch die Kritik am Trainer wieder Heiko Herrlich?
Ja, was heißt überrascht? Man ist in einer schwierigen Phase, hat die ersten beiden Spiele verloren. Dann ist halt die Frage, ob man dann versucht, wirklich draufgängerisch in München anzutreten und sagt, komm, egal, was soll's, wir versuchen unser Glück auch in der Offensive. Aber ich bin halt immer ein wenig enttäuscht, wenn Mannschaften so in München antreten, weil ich finde, also ich kenne eigentlich kaum eine Mannschaft, ich weiß es nicht, vielleicht finden jetzt irgendwelche Beispiele in der Vergangenheit, die so in München mal was mitgenommen hat. Also normalerweise
Eintracht Frankfurt unter Oka Nikolov mit 47 okay. Torschüssen für Bayern, ja, okay. 0-0.
Ja, das ist halt, natürlich gibt es dann immer mal die Beispiele und dann klappt das auch mal, aber auf Dauer hast du so eigentlich keine Chance. Also ich würde sagen, du hast so keine Chance, in der Bundesliga oben anzugreifen und du hast so auch keine Chance, gegen München was mitzunehmen, weil die Bayern dich dann einfach erdrücken und so viele individuelle Klassenspieler haben, dass sie dann irgendwann für die Entscheidung sorgen. Und deswegen bin ich immer sehr enttäuscht, gerade wenn so eine Mannschaft, die so toll besetzt ist wie Leverkusen, so antritt. Schalke, finde ich, hat zum Beispiel ein Beispiel in der letzten Saison geliefert. Die haben da ganz anders gespielt, als sie normalerweise spielen. Die waren in München und sind aggressiv draufgegangen, haben offensiv gespielt, haben trotzdem, ich glaube, verloren. Aber es war auf jeden Fall ein begeisternder Auftritt.
Ein knappes 1-2, genau.
Genau, und ich bin der Meinung, dass, wenn überhaupt, man nur so eine wirkliche Chance gegen die Münchner hat. Und deswegen, ja, bin ich enttäuscht. Ich finde es schade, wenn eine Mannschaft sich versucht, so, also sich so ein bisschen unter Wert verkauft, weil die Vergangenheit hat gezeigt, die Bayern sind natürlich das Maß aller Dinge, aber sie sind schon, also sie haben schon Schwächen, sie sind auch angreifbar und da muss man aber eben anders spielen und das ihnen nicht so leicht machen.
Andererseits
genauso.
Ja, aber andererseits ist es doch so, aus der Situation von Leverkusen heraus finde ich das Naheliegendere. Also du verlierst den Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach, sagen wir mal noch unglücklich, denn es gab eine starke erste Halbzeit mit großen Chancen und dann hat man das aber verloren. Dann verlierst du zu Hause gegen Wolfsburg völlig überraschend, deutlich und bist da komplett harmlos. Und dann kommst du ja auch nicht mit dieser Haltung. Also ich fand, Körpersprache war schon interessant zu beobachten bei den Leverkusenern jetzt bei diesem Spiel. Das hast du denen ja angemerkt, wie das auf denen lastet und dass man dann eher die sicherere Variante nimmt, dass man sagt, wir sichern ab und hoffen, dass wir irgendwie Konter oder andere Offensivaktionen starten können, finde ich das naheliegendere, als zu sagen, wir gehen da jetzt ganz mutig drauf. Und Leverkusen ist ja auch eine der Mannschaften, so ein HSV-Light ein bisschen ja, wenn es um Münchner Auswärtsspiele geht. Also früher haben die ja da auch immer wieder regelmäßig hohe Niederlagen kassiert. Ich finde das schon nachvollziehbar.
Ja, aber ich finde halt, also Fußball ist nun mal auch ein wenig Psychologie neben der Taktik und ich finde, man verstärkt das so. Du bist verunsichert und dann sagt dir der Trainer noch, boah, jetzt kommen hier die superstarken Bayern, da können wir gar nichts anderes machen, als uns hinten reinzustellen und abzuwarten, neben dem, dass das natürlich auch keinen Spaß macht, 90 Minuten lang und das schlaucht eine Mannschaft, also du musst die ganze Zeit hinter dem Ball herrennen, du hast ihn nie und hast auch noch immer irgendwie Schiss, dass du gleich ein Gegentor dir fängst. Also ich bin der Meinung, dass du so etwas verstärkst, also dass es viel besser ist, denen zu sagen, ey Leute, die ersten beiden Spiele waren scheiße, aber wir haben hier überhaupt nichts zu verlieren und jetzt zeigen wir den Bayern einfach mal, dass wir auch eine klasse Mannschaft sind und spielen hier mit. Also ich glaube, dass sowas dann auch für eine ganz andere Körpersprache gesorgt hätte, möglicherweise. Ich meine, es ist immer nur Spekulation, wissen wir auch. Aber für mich ist das eben immer der falsche Ansatz.
Mal man diesen Kader ja eigentlich auch nicht stark reden muss als Trainer, dass man sich ja vielleicht auch ein bisschen lächerlich macht und sagt, wir fahren jetzt nach München und jetzt zeigen wir es denen. Also der Kader hat ja die Qualität, könnte den Bayern durchaus
das stimmt.
ein Duell bieten, wo man wirklich sagen könnte, da spielen zwei Teams wirklich, die beide den Sieg wollen. Und das ist natürlich schlecht, wenn man vorher mit 0 Punkten aus 2 Spielen irgendwo hinreist. Aber es sind auch nur 2 Spiele, muss man ja auch sagen. Und du hast natürlich ein totales Negativerlebnis mit Wolfsburg gehabt. Du hast aber dann auch wieder 2 Wochen Pause gehabt, dagegen anzuarbeiten. Und das scheint Herrlich ja auch in dem Fall auch gar nicht hinbekommen zu haben. Also das mit der Körpersprache, das Wort Körpersprache wollte ich eigentlich nach der ganzen Özil-Debatte muten für Monate, aber es kommt einem ja doch immer wieder irgendwie in die Quere. Also da hat man ja wirklich gemerkt, da ist auch wirklich nichts aufgebaut worden jetzt in der Pause, wo man jetzt sagen kann, ja, da ist jetzt was passiert und die haben das weggesteckt in irgendeiner Form. Und dann hast du ja noch so einen Start, der einem wirklich eigentlich komplett in die Karten spielt. Mhm. Und ja, trotzdem passiert da relativ wenig. Also ich muss auch sagen, da war ich doch enttäuscht, muss ich sagen. Und dass natürlich nach dem Spiel dann eigentlich weniger über dieses Spiel geredet wurde, sondern über die beiden Verletzten. Das ist dann noch so ein Image-Schaden, der Leverkusen noch so zusätzlich dann noch begleitet. Aber in dem Fall muss man ja sagen, war es fast noch gut für Heiko Herrlich, dass das dann eine große Thema war.
Ja, und Uli Hoeneß hat ja durch dann wieder eine ganz ihm eigene Wortwahl dafür gesorgt, dass es da auch dann durchaus wieder Argumente gibt zu sagen, naja, also jetzt wollen wir uns aber auch mal alle wieder ein bisschen beruhigen, auch wenn das ein unschönes Foul von Karim Bellarabi an Rafinha war und das mit Tolisso war eben unglücklich. Also ich gebe euch da schon recht, ich finde es auf der anderen Seite aber auch schwierig, denn wenn ich mir angucke, jetzt im Positiven gesprochen, wenn ich mir die Bayern anschaue, die haben halt nach dem Rückstand auch aus zwei Leverkusener Fehler zwei Tore gemacht und hatten ansonsten aber keine andere Chance bis dahin. Also einmal hat Tah, glaube ich, den Fehler gemacht und direkt zieht Robben an und dann war Tah involviert und Wendell auch noch und Tolisso macht mit einer wunderschönen Technik auch noch den Treffer. Das heißt, du hast im Grunde auch das Gefühl, so viel falsch gemacht haben wir noch gar nicht und direkt liegen wir schon wieder hinten, dass es dann sehr, sehr schwierig wird in München. Finde ich auch verständlich und zeigt aber halt auch den Unterschied, den der FC Bayern gegenüber Leverkusen und dem Rest der Liga vielleicht einfach noch hat, Marian. Die haben halt eine individuelle Qualität, dass sie solche Fehler sofort bestrafen und gewinnen dann so ein Spiel sehr, sehr locker, obwohl sie meiner Meinung nach jetzt auch keine völlig überragende Leistung gezeigt haben. Da war eigentlich schon was drin für den Gegner.
Ja, das stimmt. Und ich würde gar nicht sagen, dass sie nur diese Fehler ausnutzen. Das machen sie natürlich auch, aber sie provozieren sie eben auch. Weil wenn du 90 Minuten gegen Bayern hinten drin spielst, dann hast du irgendwann so einen Druck, der sich einfach immer weiter aufbaut, weil du halt die ganze Zeit aufpassen musst, was die jeweiligen sehr, sehr starken, hochbegabten Spieler machen, dass du irgendwann eben so einen Fehler dabei hast. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, 90 Minuten hinten drin zu stehen und dann überhaupt keinen Fehler zu machen gegen die Bayern, der dann halt meistens auch noch ausgenutzt wird. Das heißt, das, was die Schalker so ein bisschen gesagt haben, wir haben die Gladbacher zu Fehlern gezwungen, was ich nicht so ganz gesehen habe, trifft auf die Bayern aber eben meistens zu. Die schnüren dich ein, sie verlagern möglichst schnell die Seite, sie versuchen immer wieder anders ihre Angriffe aufzuziehen und dann macht eben auch ein Tar, den ich für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger halte, unter diesem Druck eben dann irgendwann auch mal einen Fehler, der dann ausgenutzt wird. Das heißt, das ist also so, kommt halt beides zusammen. Die Bayern bauen einen Druck auf, der dich irgendwann zu Fehlern zwingt, vielleicht auch ein bisschen vom Kopf her, weil du halt da auch noch mal anders an die Sache herangehst als Abwehrspieler, wenn du gegen Bayern spielst. Und dann können sie das natürlich einfach überragend ausnutzen. Also natürlich, das ist klar, ein Fehler und meistens schießen sie dann auch ein Tor.
Und ich finde, man hat aber auch eine Sache noch gesehen, Peter, die ich allen zukünftigen Gegnern des FC Bayern mit an die Hand geben wollen würde. Also wenn ihr Thiago, der jetzt in dem Spiel so ein bisschen den alleinigen Sechser gegeben hat, wenn der ohne Druck das Spiel aufbauen kann und wenn du so tief stehst, dass Boateng und in dem Fall Süle auch noch immer wieder nachschieben und mitmachen können beim Spielaufbau, das heißt, du hast dann wirklich 10 gegen 11 Spieler in einer Hälfte, ja, dann wird's halt besonders schwierig. Ich finde, die Gegner, also Stuttgart war das am letzten Wochenende oder am letzten Spieltag vor 2 Wochen und jetzt auch Leverkusen. Dadurch, dass sie so tief standen, haben sie auch den Bayern die Möglichkeit gegeben, dass auch wirklich alle so an der Offensive ein bisschen mitmachen. Und dann wird's noch schwieriger, denn vor allem Boateng mit seinen langen Bällen, das hat einfach eine Qualität, die man sonst gerade in der Bundesliga nicht findet.
Ja, also ich finde schon nach 3 Spieltagen zeigt sich, wie gut es war, den behalten zu haben einfach. Auch beim DFB fand ich ihn jetzt in den Länderspielen fast am überzeugendsten. Mhm. Es ist halt einfach so bei den Bayern, die brauchen nie Anlaufzeit in der Saison, ist mein Gefühl. Also es ist ganz selten so.
Ja, spielen ja auch
so,
schon in der festen Konstellation zusammen. Ja.
Dass sie wirklich sagen, ja, wir müssen auch nach der Sommerpause und WM-Desaster und so weiter. Das spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern in dem Fall ist es, glaube ich, eher wieder so noch eher ein motivierendes Element gewesen, auch für die Nationalspieler. Der neue Trainer sicherlich auch, dadurch, dass er, glaube ich, so vieles im Moment so von der Ansprache und so auch durchaus richtig macht, so ein Gefühl da entwickeln zu können, dass die Stars einfach auch sich wieder entfalten können und wir sind nicht in so ein Korsett gepresst und wir können eigentlich machen, was wir wollen, so ein bisschen im positiven Sinne, sowas, was unter Jupp Heynckes ja auch immer so ein Gefühl war. Und ich glaube, da knüpft Kovac durchaus dran an. Und und dann ist es halt so, wie es so ist. Dann haben die nach 3 Spieltagen als einziges Team natürlich 9 Punkte. Und letztlich ist das natürlich die Richtung, die vorgegeben ist. Und die Bundesliga bräuchte wahrscheinlich einfach auch mal einen Bayern-Fehlstart. So wie man in der vorigen Saison gesehen hat, dass zumindest dann mal so für 3-4 Spieltage so ein Gefühl entwickelt wird. Ja, es könnte in dieser Saison mal anders werden als sonst. Das Gefühl stellt sich halt überhaupt nicht ein.
Ganz kurz. Ich glaube halt auch, dass es den Bayern dann im Nachhinein sehr gut getan hat, dass sie den Trainer im Sommer gewechselt haben. Also ich glaube, das hat einfach jetzt nochmal für so einen neuen Reiz gesorgt mit Niko Kovac, der die Spieler müssen sich wieder beweisen, müssen wieder zeigen, wie gut sie sind, ihren Platz erkämpfen. Alles wird wieder ein bisschen verändert und ich glaube, es war sehr gut für die Bayern, den Trainer zu wechseln, auch wenn sie natürlich erst gerne mit Heynckes weitergemacht hätten, aber ich glaube, für die Mannschaft und für auch so diesen Reiz im Team war das gut.
Mhm. Ja, es hat definitiv nochmal einen Impuls gesetzt und ansonsten spielen die Bayern halt in der Konstellation jetzt einfach schon 5-6 Jahre zusammen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Daher kommen auch die Automatismen, die dann irgendwie immer gleich sind und trotz eines Auftaktprogramms mit eben Hoffenheim, jetzt schon Leverkusen, jetzt muss man dann auf Schalke ran, scheint es wieder so zu sein, als ob der FC Bayern einfach vorne seine Kreise zieht, aber es ist noch sehr früh. Warten wir mal ab. Erstmal dürfen sie jetzt noch in Lissabon ran, in der Champions League und dann eben auf Schalke. Und für Leverkusen wartet jetzt der Dreiklang Ludogorets, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf. Das sind doch auch klangvolle Namen im europäischen Fußball.
Die unbezwingbaren 3.
Die unbezwingbaren 3. Ja, gucken wir mal. Hoffen wir mal für Heiko Herrlich, dass sie nicht komplett unbezwingbar sein werden. Wir werden das mitverfolgen, so wie wir auch ein sehr, sehr spannendes und unterhaltsames 3:2 zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart mitverfolgt haben. Erst geht der SC nach 47 Sekunden durch Jerome Gondorf in Führung, dann gelingt Insua mit einem absoluter Zuckerschuss nach Ecke kurz vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel jubelt dann vor allem Willi Sagnol, denn die Halbfeldflanke feiert ein unerwartet erfolgreiches Comeback. Erst Gentner auf Gonzales, der für Gomez ablegt, dann Insua auf Gomez, der direkt trifft. Dazwischen hat Gondorf noch einen direkten Freistoß verwandelt. Waldschmidt kann dann am Schluss noch ausgleichen, Patrick Stenzel fliegt vom Platz, aber es bleibt beim 3:3. Marian, atmen wir mal kurz durch und stellen uns die Frage, haben die beteiligten Mannschaften vor allem Probleme oder vor allem Chancen? Und wehe, du sagst jetzt, Probleme sind dornige Chancen. Nee, wie war es nochmal?
An den Mann möchte ich nicht erinnert werden.
Ja, also wir werden wahrscheinlich bei vielen Spielen, könnte man immer wieder folgenden Satz sagen, ja, es ist halt Bundesliga, es ist sehr ausgeglichen und irgendwie kann gefühlt jeder jeden schlagen, außer eben
Bayern. War das jetzt ein Lob oder eine Beleidigung? Das weiß man nicht so genau bei so Sprüchen wie, es ist halt Bundesliga, es kann alles sein.
Es kommt drauf an, wenn die Bayern nicht so vorne wegmarschieren würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ach toll, es ist so ausgeglichen, aber de facto ist es halt so, die Bayern gewinnen ihre Spiele und in allen anderen Partien sieht es so aus, dass man das Gefühl hat, jeder könnte jetzt gewinnen und das war für mich eben auch so eine typische Bundesliga-Partie, die endet dann mal 1:1, mal wird sie auch spektakulär und endet 3:3, aber die Mannschaften wie Freiburg und Stuttgart bekämpfen sich, versuchen es mit unterschiedlichen Mitteln und am Ende führen dann vielleicht ein paar mehr defensive Fehler dazu, dass du mehr Gegentore kriegst oder weniger, aber es ist eben immer sehr ausgeglichen und sehr umkämpft und ich glaube, das können wir wahrscheinlich zu fast jedem Spiel sagen, das wir jetzt noch besprechen werden. Die Bundesliga hat sich eben so entwickelt, dass sie sehr, sehr eng zusammengerückt ist, meiner Meinung nach, außer halt, wenn man auf den FC Bayern blickt. Und das war für mich ein sehr typisches Bundesligaspiel, würde ich so sagen. Ja.
Und ich würde durchaus sagen, es ist noch nicht mal ein vergiftetes Kompliment, wenn man eben auf diese Ausgeglichenheit hinweist. Also wenn man sich anguckt, man hat 9 Spiele und 8 davon sind wirklich knapp und fast in allen 8 Spielen passiert in den letzten Minuten noch irgendwas, was die Meldungsredakteure in den Redaktionen zu Weißglut oder zu Fensterstürzen treibt. Das finde ich schon eigentlich eine gute Quote. Und dann ne, man müsste die Bayern einfach rausrechnen. Das ist natürlich dann auch eigentlich für den Titelkampf oder für das Niveau vielleicht einfach, ist es fatal, aber für den reinen Entertainment-Faktor, der ist natürlich sehr hoch. Und letztlich geht man natürlich ins Stadion, um sich unterhalten zu lassen. Und insofern finde ich, war dieser Spieltag dafür natürlich ein total gutes Beispiel, dass es sich lohnt, auch ins Stadion zu gehen und dass es sich lohnt, einfach die Bundesliga durchaus zu verfolgen und attraktiv zu finden. Und es ist halt wirklich so, man kann da natürlich total darüber jammern und klagen, dass die Bayern so weit vorne sind, aber das wird sich einfach in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Und ich finde, wenn man dann trotzdem 8 Spiele hat, die spannend sind und als wäre Sky da irgendwie noch mehr als Sponsor tätig, dass man sagt, das ist das Argument für die Konferenz, dann ist das natürlich eigentlich für die gut. Also mir hat das natürlich in diesem Wochenende, muss ich sagen, extrem gut gefallen.
Ja, es gab schon Gäste, die haben sich im Vorlauf beschwert, dass sie viele Spiele gucken mussten für den Rasenfunk. Da habe ich jetzt von euch bisher noch nichts vernommen. Dann wollen wir es auch positiv sprechen, dieses Spiel, und nicht nur auf Probleme hinweisen. Marian, nach dem Spiel wurde vor allem gesagt, dass die Umstellung von Korkut zur Halbzeit, nämlich dass er mit Akolo einen Spieler reingenommen hat für Castro, der für Geschwindigkeit gesorgt hat und damit auch ein bisschen Tempo, vor allem auf den Flügeln, dass das so mit einer der Hauptgründe dafür gewesen sei, dass der VfB vor allem in der zweiten Halbzeit torgefährlicher war als in der ersten Halbzeit. Würdest du es auch auf die Umstellung zurückführen oder hast du da noch andere Dinge gesehen?
Nee, also ich glaube, die Umstellung hat auf jeden Fall den Stuttgartern in dem Fall geholfen, zumindest ein bisschen mehr für Gefahr zu sorgen vorne, weil gerade in der ersten Halbzeit habe ich vor allen Dingen Freiburg als die bessere Mannschaft gesehen, dann kam aber eben Stuttgart zurück und sie haben halt vorne immer noch einen Mario Gomez, der halt in der Lage ist, manchmal noch den Unterschied zu machen, auf jeden Fall seine Chancen zu nutzen, auch wenn er natürlich gerne mal eine große Chance vergibt. Ja, und so ist das aber für mich vielleicht auch so ein Thema der Bundesliga. Ich bin der Meinung, als Mannschaft musst du eben auch Mittel finden, in der Offensive Lösungen, also eben Lösungen zu finden, wie du die Offensive bespielen kannst, wie du eben das schaffen kannst, Chancen zu kreieren. Und Korkut hat ja in der letzten Saison vor allen Dingen erstmal über eine defensive Variante für Erfolg gesorgt und dann eben auch immer mal wieder haben sie halt vielleicht, ja, es ist immer die Frage, ob es ein Glück ist, aber sie haben zumindest dann eben auch ihre Chancen genutzt, die sie hatten und haben so dann halt ja auch eine beeindruckende Serie hingelegt. Aber ich bin eben der Meinung, auf Dauer, wenn du wirklich auf Dauer dich als Mannschaft weiterentwickeln willst und auf Dauer deine Spiele für dich entscheiden willst, dann musst du eben auch Lösungen in der Offensive finden und dann müsst du die Möglichkeit haben, einen Gegner eben auch zu bespielen und Chancen zu kreieren. Und die Umstellung war für mich da auf jeden Fall ein Zeichen, dass Korkut auf jeden Fall in der Lage ist, dann zu reagieren und sehen kann, hey, wir müssen da was verändern. Und es hat in dem Fall zumindest so geklappt, dass sie dann für mich auf jeden Fall natürlich wesentlich mehr Chancen haben. Und wenn du einen Mario Gomez da vorne hast, ist es eben auch wichtig, ihn einzusetzen, weil dann trifft er auch.
Und auch hinten, er war ja fast überall zu sehen, Mario Gomez hat sich echt voll reingehauen. Spricht auch ein bisschen, Peter, für die Bank und für die Transferpolitik vom VfB Stuttgart. Mit González hatte man ja auch einen Neuzugang, der ein gutes Spiel gemacht hat, bis sehr gutes Spiel. Mit Andreas Beck und Dennis Aogo noch zwei der Spieler, die am heftigsten kritisiert wurden, bevor sie auch nur eine Minute gegen den Ball getreten hatten für den VfB Stuttgart in der letzten Saison. Ich finde das ganz interessant, mir diesen Kader anzugucken und dann auch zu sehen, welche Startformation wählt Taifun Korkut. Da hat er mich überrascht mit Castro und Gentner auf den Flügeln. Damit hätte ich nicht gerechnet, also vor allem mit Castro. Aber er hat eben auch reagiert und es gab immer wieder Umstellungen. Dann auf Fünferkette, als man 3-2 führte, dann wieder zurück auf eine Viererkette, als der Ausgleich fiel und man in Überzahl war. Das ist auch eine Flexibilität, die gar nicht so viele Mannschaften haben in der Bundesliga.
Ja, ich finde auch, da hat der berühmte Kaderplaner, der berühmteste Kaderplaner der Republik, schon eigentlich gute Arbeit geleistet. Also man kann da total skeptisch sein, wenn man so Leute holt wie Beck, wie Aogo. Diese Leute, die sagen, ja, die haben doch ihren Zenit längst überschritten. Aber ich finde, der VfB wagt da ein ganz interessantes Experiment. Ein Kader sich zu bauen, der so eine ganz bewusste Mischung ist aus Spielern, die wirklich schon eben viel gesehen haben, die vielleicht auch schon bessere Tage gesehen haben, aber hier nochmal eine Chance bekommen und eben auch so eine gewisse, naja, wie Beck und Gomez noch so eine gewisse heimatliche Anbindung auch mitbringen. Mit eben jüngeren Spielern, mit Spielern auch, die man sich im Ausland zusammengecastet hat. Also ich finde, der Kader beim VfB gehört schon zu den interessantesten in der Liga. Das heißt überhaupt nicht, dass das ein Erfolgsmodell ist, aber es ist zumindest was, wo man das Gefühl hat, dieser Verein, der wagt was, und dem ist auch da eine Maßnahme, die vielleicht ein bisschen unpopulär ist bei der Transferpolitik, relativ egal. Und das ist durchaus ein Modell, was für mich sympathisch ist und wo ich sage, den gönne ich eigentlich durchaus das ein oder andere Erfolgserlebnis. Dazu mit Korkut halt auch noch ein Trainer, der ja auch mit mega Skepsis damals empfangen wurde und dann auch echt einfach gute Arbeit gemacht hat und wo man vielleicht auch gesehen hat, dass er viel mehr kann, als er so in seinen Referenzen mit Leverkusen und so weiter vorzuweisen hatte. Also VfB-Spiele, die betrachte ich mit durchaus wohlwollendem Interesse derzeit.
Das wird man da gerne hören. Und ich finde, der Kader des VfB ist perfekt zusammengefasst in der Doppelsechs gegen den SC Freiburg. Dennis Aogo und Santiago Ascasiba, das ist eine Kombination. Hätte ich vorher nicht gedacht, wie gut das zusammengeht. Hat aber das Zentrum sehr dicht gemacht, was so ein bisschen den Blick auch auf den SC Freiburg lenkt, Marian. Da ist mir vor allem aufgefallen, dass man das Problem aus der letzten Saison, nämlich dass man keine gute Spieleröffnung hat, wenn man zugestellt ist. Also man muss gar nicht angelaufen werden. Es reicht, wenn alle Passoptionen zugestellt sind. Das hat der SC Freiburg immer noch nicht gelöst bekommen, ist ja auch so ein bisschen so die Königsaufgabe in der Fußballtaktik, aber im Vergleich zur letzten Saison spart man sich die langen Bälle, also in der letzten Saison gab es ja wahnsinnig viele lange Bälle dann vorne, Zielspieler immer Petersen eigentlich, hier gegen den VfB hat man das nicht gewählt, obwohl man echt einige Male im Bedrängnis gekommen ist, durch Fehler im eigenen Aufbauspiel.
Ja, das stimmt, also ich glaube, man kann ja eigentlich prinzipiell nur Respekt haben vor dem Weg, den die Freiburger immer wieder gehen. Sie haben wenig Möglichkeiten, machen aber das Beste raus und werden auch in dieser Saison wieder gegen den Abstieg kämpfen, aber versuchen halt immer, es auf ihre Art zu schaffen, ihre Punkte zu sammeln. Und ja, auf Dauer muss man eben sehen, wenn du eine Mannschaft bist, die unten drin ist, die vielleicht nicht so viele Spieler hat, um immer den spielerischen Weg zu finden, ob du dann vielleicht manchmal auch wieder auf die langen Bälle und dann eben auf den zweiten Ball gehen musst. Das ist ja, ist zwar eine Option, die oft verpönt ist, die aber eben manche Mannschaften, gerade die vielleicht nicht so einen starken Kader haben wie die Top-Teams, manchmal ja auch helfen kann. Also wenn du sehr präsent bist, wenn du dann den langen Ball spielst und dann eben versuchst, immer die zweiten Bälle zu gewinnen, ist das ja schon ein probates Mittel. Trotzdem fand ich den Ansatz erstmal gut, es erstmal gerade am Anfang natürlich auch anders zu versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Ja, aber am Ende musst du dann eben auch schaffen, das Zentrum irgendwie aufzureißen. Und es geht nun mal nur über schnelle Verlagerungen oder eben gute Sechser, gute Achter, wie auch immer man sagt, die immer wieder in die Zwischenräume gehen und es so schaffen, eine gegnerische Mannschaft auseinanderzureißen.
Ich glaube, der Gedanke war, dass Niederlechner so ein bisschen, und also Niederlechner und Petersen, dass einer davon in der Spitze bleibt und der zweite so ein bisschen der frei herumschwebende Satellit um diesen Planeten herum ist. Das hat aber im Fall von Niederlechner jetzt in dem Spiel nicht geklappt. Der war eigentlich relativ abgemeldet und man hat eine deutliche Veränderung in der Statik gemerkt, als dann Waldschmidt kam. Aber meinem Gefühl nach war das der Plan, denn ansonsten ist man ja mit einer Doppel-6 und zwei Außen angetreten und da ist ja erstmal qua Definition das Zentrum relativ frei. Da konnten Aogo und Ascasiba sich schon erstmal eine gute Lektüre raussuchen. Ja. Genau, muss man mal gucken, wohin das noch geht. Schwolo auf jeden Fall auch mit einer guten Partie beim SC Freiburg hat durchaus da den einen Punkt noch gerettet in einigen Situationen. Jetzt haben sie beide mal ein Pünktchen erzielt. Der SC spielt jetzt dann auswärts in Wolfsburg und der VfB Stuttgart empfängt zu Hause Fortuna Düsseldorf. Dann hatten wir ein Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und der Eintracht aus Frankfurt, ein 3:1. Und man höre und staune, aus der Trainingsgruppe 2 kann man auch wieder in die Startelf kommen, zumindest wenn es Verletzungs- und Sperren als Probleme gibt. Simon Fallett durfte auf links ran und Marco Fabian, der eigentlich schon fast mal gewechselt war von Eintracht Frankfurt, auch in der Startelf. 8 Spieler insgesamt waren verletzt oder gesperrt und im Rahmen seiner Möglichkeiten hielt Frankfurt da lange gut gegen Dortmund dagegen, kam zum Ausgleich, aber vielleicht war es dann die Tiefe des Kaders, Peter, die den Unterschied gemacht hat, denn beim BVB überzeugten vor allem die eingewechselten Sancho, Witzel und dann eben Alcacer, die auch an den Treffern zum 2:1 und 3:1 beteiligt waren. Hat denn Borussia Dortmund, abgesehen von diesen Personalien, etwas in der zweiten Halbzeit besser gemacht, was in der ersten noch nicht geklappt hat, Peter?
ich glaube, dass es tatsächlich stark diesmal an den individuellen Leuten lag, die Favre dann gebracht hat. Mhm. Also man sagt dann immer, der Trainer hat so ein glückliches Händchen. Man kann es natürlich auch mal umdrehen und sagen, dann hat er einfach auch vorher vielleicht nicht korrekt aufgestellt. Das ist halt immer die Frage, wie man so personelle Wechsel dann sehen kann. Aber in dem Fall waren sie wirklich ausschlaggebend. Also Witzel hat halt einfach deutlich gefehlt vorher mit seiner Art, eine Struktur reinzubringen, das Spiel zu ordnen, auch einfach ein bisschen mehr Ballverteilung zu bringen. Das hat vorher alles nicht besonders gut geklappt. Also man muss wirklich sagen, bis zu diesen Wechseln, so um die 68, 70 Minute, war das auch echt einfach ein total langweiliges Spiel, muss man sagen. Ich fand es von Dortmunder Sicht auch wirklich schlecht und die hätten sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn es dann bei diesem Unentschieden geblieben wäre, wenn sie personell so weitergespielt hätten. Aber dann eben Sancho zu bringen, der dann natürlich auch fast sofort danach so eine wirklich wunderschöne Aktion hatte beim 2-1. Mhm. Und und dann hat man eben dann auch noch jemanden vom FC Barcelona, den man dann auch noch bringen kann, der ja auch nicht so ganz schlecht sein kann. Also das ist natürlich dann auch das, was, ne, also diesen Unterschied ausmachen, ist einfach auch so ein ganz furchtbarer Ausdruck, aber man kommt an dem Fall wirklich einfach nicht drum rum, weil das waren wirklich dann auch drei Leute, die dieses Spiel nochmal auf ein neues Niveau gehoben haben. Spricht eben für den Kader natürlich und da, also gegen solche individuellen Aktionen ist man dann auch als Gast dann auch ein bisschen hilflos und da ist den Frankfurtern auch wirklich überhaupt kein Vorwurf zu machen.
Marian, gehst du bei der Bewertung so mit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Dortmunder sind noch so ein kleines Rätsel der Saison. Man hat das Gefühl, es läuft eigentlich vieles richtig, aber dann schaut man sich die Spiele an und dann sieht man, oh, gegen Fürth hätten sie auch rausfliegen können, gegen Leipzig, das Spiel hätte auch andersrum ausgehen können, mhm, oder zumindest hätten sie da mehr Gegentore kriegen können. Gegen Hannover war jetzt auch nicht so wahnsinnig toll und ja, jetzt gegen Frankfurt hatten sie eben auch lange Probleme, überhaupt ja Chancen zu kreieren und überhaupt irgendwie mitreißend zu spielen. Das hat sich dann eben durch die Einwechslung geändert und Sancho ist ein herausragender Spieler, auch so ein schlimmer Begriff, ein Unterschiedsspieler, aber der kann halt wirklich einen Unterschied machen durch seine unbekümmerte Art. Witzel zeigt schon jetzt, dass er ein sehr, sehr guter Transfer ist und Alcacer muss man mal abwarten, aber der Einstand war auf jeden Fall sehr gut. Was mir halt bei Dortmund sehr gut gefällt, sind momentan die beiden Innenverteidiger, auch wenn Diallo vielleicht jetzt nicht den besten Tag gegen Frankfurt hatte, gegen Hannover fand ich ihn aber sehr stark, aber da hat Dortmund sich in meinen Augen sehr entscheidend weiterentwickelt, weil sie hatten in den vergangenen Jahren eben oft ein Tempoproblem auf dieser Position und auch ein Spieleröffnungsproblem, so würde ich es mal nennen, und jetzt haben sie da mal wieder zwei Spieler, die wirklich das Spiel eröffnen können, die aber auch sehr schnell sind, die zweikampfstark sind und wer weiß, ob das nicht am Ende beim BVB so die größte Rolle spielen wird, dass sie dann doch deutlich gefestigter und erfolgreicher sein werden diese Saison. Da muss man natürlich mal abwarten, aber das gefällt mir auf jeden Fall wieder sehr gut, weil auf dieser Position hatten sie massive Probleme und deswegen waren sie eben auch oft dann so offen und konteranfällig. Und ja, Akanji hat ein sehr gutes Spiel gegen Frankfurt gemacht und also ich glaube, aus den beiden könnte da noch wirklich ein sehr, sehr gutes Duo werden.
Absolut. Also Akanji bei 99 Pässen, eine 98-prozentige Passquote in die gegnerische Hälfte. Das wäre immerhin ein Drittel seiner Presse, immer noch bei 94%. Also ja, er wurde jetzt auch nicht aggressiv angelaufen, aber es reicht jetzt nicht mehr bei Dortmund, einen Innenverteidiger anzulaufen und den anderen den Spielaufbau machen zu lassen. Das war dann häufig Sokrates früher und dann gibt es Ungenauigkeiten, weil Diallo hatte bei 115 Pässen eine Passquote von 91%. Und das waren jetzt logischerweise nicht immer die spielentscheidenden Pässe, aber es bringt schon mal eine ganze Menge an Sicherheit für Dortmund. Und dann hat man eben auch auf der anderen Seite gesehen, fand ich, Peter, dass Eintracht Frankfurt im Defensiven gut dagegen gehalten hat. Man hatte auch einen Plan, also man hat Dortmund nicht tief in der eigenen Hälfte empfangen, sondern ist schon in deren Hälfte auf den BVB draufgegangen. Das gab dann auch viele Fehlpässe dann von anderen Spielern. Da stimmen die Automatismen beim BVB noch nicht so ganz. Aber das große Problem von Eintracht Frankfurt ist meiner Meinung nach, was tut man, wenn man durch so ein Nudeltor, wie Adi Hütter gesagt hat, von Diallo in Rückstand gerät? Ich finde, die offensive Kompetenz, also im Kreieren von Chancen, geht einfach noch bei den derzeitigen Startformationen unter. Also Toro und Fernandes, schöne Doppelsechs im Defensiven, aber von der Spieleröffnung her siehst du gar nichts von denen und dann wird es halt auch sehr, sehr schwierig. Dann kommst du in diesem Spiel nochmal zurück, aber fängst dann den nächsten Gegentreffer und insgesamt hat Frankfurt 5-mal aufs Tor geschossen, 2-mal davon auch tatsächlich aufs Tor. Das ist halt dann offensiv zu wenig.
Letztlich war das natürlich auch schon durchaus das Problem der Kovac-Mannschaft. Du hattest natürlich einen Kevin Prince Boateng, der dann natürlich auch nach vorne auch immer noch Akzente setzen konnte. Aber es war jetzt auch wirklich kein Offensivfeuerwerk, was auch unter Kovac abgebrannt wurde. Die haben natürlich schon aus einer stabilen Defensive agiert und sind das eigentlich auch gewohnt. Haben aber, finde ich, jetzt nach vorne, wenn dann auch Rebic nicht dabei ist, natürlich wirklich ein Problem, weil sie dann eigentlich nur Alea haben, den ich wirklich für einen total guten Stürmer halte, der wirklich aus nichts auch was machen kann. Aber er ist da wirklich alleine und dann hat man genau das Problem, dass man eigentlich nicht in Rückstand geraten darf, sondern dann eben ein langes 0-0 halten, den Gegner nervös machen, der dann versucht, gerade zu Hause dann noch einen Druck zu erhöhen und dann einen Konter zu setzen. Das funktioniert, glaube ich, durchaus nach wie vor als Prinzip. Aber dann darf eben das nicht passieren, was eben Dortmund auch passiert ist. Dann haben sie zwar den Ausgleich hinbekommen, aber das lag auch ein bisschen, fand ich, an der Dortmunder Trägheit oder auch, dass sie einfach ihr Spiel mehr oder weniger aus der Hand gegeben haben.
Ja.
Aber nicht an der Frankfurter Offensivqualität. Die fehlt nachdrücklich und da muss man eben auch gucken, ob das wirklich dann reicht, wenn Rebic gesund ist. Ob das dann schon ausreicht ist, da habe ich so meine Zweifel durchaus.
Also man hat immer einen deutlichen Unterschied gemerkt, sobald Gacinovic zum Beispiel den Ball hatte, weil dann war auf einmal auch ein Steckpass möglich, den vorher keiner von denen gespielt hat. Und mit Blick auf die letzte Saison hat man gesehen, das war auch schon mal besser. Also es gab gerade in der Rückrunde auch Phasen, in denen Eintracht Frankfurt auch mit Ballbesitz ganz gut umgehen konnte und eigentlich sich ganz gut mit Kurzpässen hinten raus kombiniert hat. Für mich ist da eine Personalie tatsächlich auch zumindest diskutabel, Marian. Ich frage mich, warum auf der einen Seite alle über Mario Götze diskutieren. Kann man natürlich erklären, warum das besonders interessant ist. Dann würde ich aber gerne auf der anderen Seite auch mal fragen, wo ist eigentlich Makoto Hasebe? Weil dessen Passsicherheit und dessen ruhige Spieleröffnung und Ruhe sowohl in Defensiv-Zweikämpfen als auch mit Ball am Fuß, die fehlt mir bei Eintracht Frankfurt gerade und das kann eigentlich kein anderer Spieler gerade erfüllen. Verstehe ich nicht so ganz.
Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht genau, bin jetzt nicht Herr Hütter, warum er ihn nicht aufstellt, aber es stimmt, Hasebe ist ein großartiger Spieler, der auch teilweise grandiose Spiele immer in dieser Mitte der Dreierkette gemacht hat, weil er überragend Bälle abläuft, weil er dann aber auch in der Lage ist, das Spiel aufzubauen, eben auch Risikopässe in die Schnittstellen zu spielen, die ja oft gar nicht so wahrgenommen werden, die aber nun mal mit das Schwierigste sind im Fußball, gerade wenn der Gegner Druck macht und auch gleichzeitig total wichtig sind, um überhaupt irgendwie einen Gegner aufzureißen. Also ich weiß nicht genau, warum Adi Hütter jetzt gerade nicht auf Hasebe setzt. Er wäre auf jeden Fall ein Spieler, der den Frankfurtern spielerisch auf jeden Fall helfen würde und auch eine gewisse Ruhe ins Spiel bringen würde. Keine Ahnung, ich bin gespannt, ob er doch wieder auf ihn zurückgreifen wird.
Naja, er hat sicherlich Gründe. Ich meine, ich will jetzt auch nicht der Typ sein, der hier in seinem Büro steht und sagt, hier, du musst einfach nur den aufstellen, dann wird alles besser. So einfach ist es natürlich nicht. Aber das waren eben so Elemente, die mir gefehlt haben, weil ansonsten hat eigentlich relativ viel bei Eintracht Frankfurt funktioniert. Also man hat die Doppelsechs von Dortmund zugestellt und das hat schon gereicht. Die mussten dann immer über die Flügel öffnen. Und dann hattest du da eben dann Matchups, die nicht immer zugunsten von Eintracht Frankfurt ausgingen, auch sicherlich auch wegen der Verletzungsmiserie und das ist halt einfach so auch eine Qualität von Borussia Dortmund. Aber im Grunde hat da schon recht viel vom Plan der Eintracht funktioniert, meiner Meinung nach. Aber du konntest eben überhaupt nichts mehr tun ab dem 1:2. Es hätte irgendwie durch Glück noch was passieren können, aber man hatte nie das Gefühl, es gibt jetzt hier zwingend noch ein paar Torchancen für Eintracht Frankfurt. Und das wird natürlich im Verlaufe der Saison, ein Auswärtsspiel bei Dortmund kannst du verlieren, kein Problem, aber im Verlaufe der Saison wird es ein Problem werden. Peter, was denkst du?
Die Abgesänge auf Eintracht Frankfurt sind ja alle schon erfolgt, nämlich vor dem ersten Spieltag. Ich habe die ehrlich gesagt nicht geteilt, weil ich finde, das ist eine Mannschaft, die gerade mit so Typen wie Gacinovic zum Beispiel, die wirklich gegenhalten kann. Und ich denke, die auch in der Rückrunde noch nicht so an Substanz verloren hat, wo andere dann wirklich anfangen zu schwächeln, die jetzt vielleicht einfach noch eine bessere Phase haben, zum Beispiel die Neulinge. Also ich glaube, dass Eintracht Frankfurt keine Mannschaft sein wird, die irgendwie in Erinnerung bleiben wird am Ende dieser Saison, dass sie wirklich groß begeistert hat. Aber ich glaube, dass sie ihre Qualitäten in der Defensive, wenn sich eben auch personell wieder mehr stabilisiert hat, dass die durchaus ins Mittelfeld rücken. Also ich glaube nicht, dass sie die Probleme bekommen, die ihnen nachgesagt werden.
Auch ja unter anderem vom Moderator dieses Podcasts, wobei ich ja keine Mannschaft schlechter reden möchte, als sie ist. Also das war ja schon, da war viel Material da, aber man hatte dann dem BVB nichts entgegenzusetzen. Das ist vielleicht jetzt bei diesem Spiel auch verschmerzbar. Das weitere Programm ist jetzt dann ein Auftakt in der Europa League vor 0 Zuschauern in Marseille und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Da wird es dann eher darauf ankommen, dass man die Heimspiele erfolgreich gestaltet. Der BVB reist jetzt dann nach Brügge und darf dann bei der TSG aus Hoffenheim ran. Also durchaus ein anspruchsvolles Programm für beide Mannschaften. Und damit kommen wir auch zu dem Team, über das wir jetzt ein bisschen länger sprechen wollen, mit unserem Fortuna Düsseldorf-Experten Marian. Wir reden über ein 2:1 gegen die TSG aus Hoffenheim. Was für eine Schlussphase. Erst schießt Grilic an die Latte, Luc Bacchio vergibt die Chance aus 2:0, indem er auch die Latte trifft. Dann trifft Reiss Nelson zum Ausgleich, bevor wiederum Luc Bacchio vom Strafstoßpunkt aus kalt bleibt und den ersten Dreier für Fortuna Düsseldorf in dieser Saison besiegelt. Vorne vergab Hoffenheim viele Chancen, während man defensiv ganz schön viel zuließ. Bevor wir gleich länger über Düsseldorf sprechen, Marian, deswegen die Frage an dich. Kannst du mir erklären, warum sich die TSG bisher so schwer tut? Da scheint irgendwas noch nicht in der richtigen Balance zu sein.
Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt natürlich auch noch keine endgültige Erklärung dafür, aber sie schaffen es auf jeden Fall, sich Chancen zu kreieren. Jetzt muss man natürlich sagen, gegen Fortuna Düsseldorf muss das als eine Mannschaft wie die Hoffenheimer eigentlich auch möglich sein. Gleichzeitig sind sie aber defensiv eben noch auf jeden Fall noch sehr anfällig und müssen da auf jeden Fall eine Lösung finden, wie sie das beheben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil Julian Nagelsmann eigentlich, finde ich auch so, wenn man sich die vergangenen Spielzeiten anguckt, immer mal so Phasen dabei hat, wo es nicht ganz so gut läuft, dann aber meistens die richtigen Schlüsse zieht und die richtigen Lösungen findet und am Ende wird es dann doch eine ganz gute Saison und ich traue ihm das jetzt eigentlich auch zu, zumal sie jetzt aber natürlich auch erstmal mit der Dreifachbelastung umgehen müssen. Ja, ich bin gespannt. Ja.
Vielleicht, Peter, ein personelles Problem auch, ohne jetzt sagen zu wollen, Nordfeld und Posch hätten da ein ganz fürchterliches Spiel gemacht, das meine ich nicht, aber mit Akpobuma, mit Adams, mit Hübner, Bicakcik, Geiger, Rupp, Amiri, Demirbay fehlen auch schon viele Spieler, von denen ich mir vorstellen könnte, die haben in der Statik und im Plan von Julian Nagelsmann durchaus eine Rolle gespielt für Hoffenheim.
Die Hälfte meines Kicker-Manager-Teams ist davon betroffen.
Okay, das dann alleine schon, spreche ich jetzt hier auch mit dem Kicker-Manager Peter Arends, da wirst du mir da ja voll zustimmen.
Ja, natürlich. Also das ist also eine Verletztenreihe, die also kein Team, glaube ich, so richtig kompensieren kann. Also gerade so in einer Defensive, was sowohl die Sechser als auch die Innenverteidiger geht, dann Adams, der wirklich wirklich gesetzt war. Mhm. Von Anfang an, der zum Beispiel gegen die Bayern, finde ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Das sind natürlich wirklich Verluste. Da kann man dann auch noch so ein hochbegabter Trainer sein wie Nagelsmann, da kommst du erstmal nicht mit klar. Also ich denke, das ist wirklich was, da müssen die Hoffenheimer noch ein paar Wochen wirklich durch ein Tal. Und kann natürlich so eine negative Dynamik verstärken. Andererseits ist Hoffenheim dann auch nicht so ein Binnenklima, dass man dann sagt, ja, der Nagelsmann, der ist ja sowieso schon im Kopf halb in Leipzig. Dann, dass da die Rufe stärker werden und so weiter. Also das wäre anderswo wahrscheinlich der Fall, aber eben nicht in Sinsheim. Ich glaube, dass Nagelsmann da wirklich auch extrem gut, weit und ruhig weiterarbeiten kann.
Oder er hat Glück, dass mit Schalke und Leverkusen wir gerade andere Themen haben, an denen wir uns abarbeiten können.
Ja, das glaube ich eher nicht, weil andere Clubs sind immer dabei, auch zu schwächeln. Das hat, glaube ich, noch nie irgendwie dann auch dazu geführt, dass man den eigenen Club nicht kritisch betrachtet hat. Ich glaube, das ist schon so eine Hoffenheimer Spezialität, die auch mit der ganzen Struktur des Vereins auch durchaus zusammenhängt und natürlich auch mit Verdiensten, die Nagelsmann hat, dass man einfach, glaube ich, da auch gar nicht rüttelt in irgendeiner Form. Man weiß, dass es seine letzte Saison ist. Man weiß, wo er Hoffenheim hingeführt hat. Ich glaube, Nagelsmann muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Also eher um das sportliche Ziel, dass er das zu erreichen hat, aber um seine Person und seinen Status gar nicht.
Das ist natürlich eine positive Nachricht, auch mit Blick auf das Intro. Da wird er beruhigt aufatmen und wahrscheinlich dann hier an der Stelle auch den Rasenfunk beenden, denn er muss sich ja vorbereiten auf das Auswärtsspiel in Donetsk. Man soll doch nicht mal Rasenfunk hören, anstatt zu arbeiten. Außer man ist Rasenfunk-Supporter, die dürfen alles. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Marian, war, wie lange werden wir es noch erleben, dass Jean Zimmer so frei zum Flanken kommt? Das war jetzt nach dem Augsburg-Spiel schon die zweite Flanke, die er völlig unbedrängt reinbringen konnte und die dann ja auch zur Führung geführt hat.
Ja, das werden wir sehen. Also natürlich werden die Gegner sich auch mit Fortuna Düsseldorf weiter beschäftigen. Überhaupt finde ich die rechte Seite von Fortuna eigentlich ziemlich stark bis jetzt. Ja. Man darf auch Herrn Zimmermann nicht vergessen, der echt ein sehr guter Transfer war. Also ist auch ein sehr cooler, angenehmer Typ und der dieser Mannschaft auf jeden Fall weiterhilft. Hat mich die Fortuna jetzt doch ein bisschen überrascht in diesen ersten drei Spielen, weil so nach dem ersten Spiel gegen Augsburg dachte man, war jetzt so ein typisches Spiel. Sie haben ganz gut mitgehalten, nicht schlecht gespielt, aber am Ende dann doch verloren und es zeigt, wie schwierig diese Saison wird. Ja, und dann nehmen Sie mal eben einen Punkt in Leipzig mit, wo Sie auch echt gut mitgespielt haben. Es hätte auch anders ausgehen können. Trotzdem haben Sie da auch sehr gut mitgespielt und schlagen jetzt die Hoffenheimer. Natürlich hätte auch das anders ausgehen können. Trotzdem stehen da jetzt am Ende 4 Punkte, die dieser Mannschaft, die diesem ganzen Verein weiterhelfen wird, weil sie einfach eine Bestätigung ist, dass man mit diesem Kader auf jeden Fall mithalten kann. Weil natürlich, wenn man sich diesen Kader anschaut, gab es da so viele Fragezeichen am Anfang der Saison. Also es ist eben auch ein sehr spannender Kader, den sie mit sehr viel Kreativität zusammengestellt haben. Trotzdem konnte man bei ganz, ganz vielen Spielern, ich meine, natürlich sind es jetzt erst 3 Spiele gespielt, aber man konnte nicht genau wissen, ob das reichen wird für die Bundesliga. Und zumindest ist es jetzt so ein kleiner Fingerzeig, hey, wir sind auf jeden Fall da und wir sind in der Lage, unsere Punkte einzusammeln. Und da muss man mal schauen. Trotzdem wird jedes Spiel weiterhin sehr harte Arbeit, aber bis jetzt läuft es gut. Also ich glaube, 4 Punkte nach 3 Spielen hätten sie sofort unterschrieben, wenn ihnen das einer vor der Saison gesagt hätte.
Ja, das stimmt. Wobei ich mir immer die Frage stelle bei dieser Redewendung, warum sollte man das eigentlich unterschreiben?
Ja, das stimmt.
Klingelt jemand an der Tür und sagt, ich biete Ihnen hier ein Unentschieden nach starkem Kampf in der zweiten Halbzeit. Würden Sie das unterschreiben? Ja, das unterschreibe ich. Herzlichen Dank.
Ja, das stimmt. Naja.
Jetzt habe ich und vermutlich auch viele Hörerinnen und Hörer Fortuna Düsseldorf in der letzten Zweitligasaison nicht so genau verfolgt wie jetzt in der Erstligasaison. Wenn ich jetzt mir diese 3 Spiele angucke, dann sehe ich da eine Fünferkette. Ich sehe Boczek, immer wieder Boczek als fast so eine Art Libero in manchen Situationen. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass er ein Libero spielt, aber in manchen Situationen lässt er sich fallen, um quasi die Absicherung zu sein für seine mit Innenverteidiger. Ich sehe mit Eihan einen sehr passsicheren Spieler mit hohem Niveau, aber eben ein sehr auf Defensive ausgerichtetes Konzept. Ist das auch so, wie man jetzt in der letzten Zweitligasaison gespielt hat? Oder was hat sich bei Fortuna verändert im Hinblick auf die Saison jetzt?
Zunächst einmal würdest du mit dieser Aussage dir den Ärger von Trainer Friedhelm Funkel zuziehen, weil genau das gerade sein großes Thema ist. Nach dem Augsburg-Spiel wurde das kritisiert, ob er nicht zu defensiv aufgestellt hat. Und das hat ihn sehr gewurmt. Also er hat ja mehrfach auch die Journalisten angesprochen, dass das doch Quatsch ist und dass es immer nur auf die Ausrichtung ankommt und dass man auch mit einer Fünferkette sehr offensiv spielen kann, wenn es denn alle Spieler richtig machen im Angriff.
Das fand ich gegen Leipzig, fand ich das auch. Aber jetzt Hoffenheim stand man doch relativ tief, oder habe ich da jetzt Erinnerungen?
Nee, das stimmt. Ich sage nur, dass es diese Diskussion halt auch in Düsseldorf gibt und dass das etwas war, was Herrn Funkel sehr geärgert hat. Und er dann gerade dieses Leipzig-Spiel zu Rate gezogen hat, um zu zeigen, hey, wir können auch mit so einer Fünferkette offensiv guten Fußball spielen, was sie da ja auch gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Also man muss sagen, sie hatten auch sie haben jetzt auch nicht die wahnsinnig überragende Zweitligasaison gespielt. Also sie haben natürlich sehr davon profitiert, dass es da gerade nicht solche Mannschaften wie Köln und Hamburg gab. Damit will ich den Aufstieg nicht schmälern, aber sie hatten auch da immer wieder mal ihre Probleme. Sie haben ganz sicherlich nicht die Gegner ausgespielt und an die Wand gespielt, sondern haben auch da Tore geschossen, weil sie über die zweiten Bälle gegangen sind, weil sie Tore erzwungen haben. Das war ja auch so ein Punkt, warum man nicht genau wusste, ob es jetzt reicht für die Bundesliga, auch wenn sie den Kader natürlich nochmal sehr verändert haben. Aber also Funkel wählt jetzt diese Fünferkette. Ich finde vor allen Dingen vorne auch, machten das Hennings und Duxch bis jetzt sehr, sehr gut. Das war vor allen Dingen in Leipzig zu bewundern, wo Marvin Duxch für mich echt eine sehr starke Partie gezeigt hat und mich auch ein bisschen überrascht hat, wie gut er eigentlich vorne Bälle halten kann, sie verteilen kann und dann eben auch immer wieder für gefährliche Szenen sorgen kann, auch wenn er dann nicht getroffen hat. Und bis jetzt scheint dieses Konzept, ja, was heißt aufzugehen? Man muss natürlich auch ehrlich gesagt sagen, gegen Hoffenheim standen sie defensiv, sehr defensiv und haben trotzdem viele Chancen zugelassen. Da war natürlich dann am Ende auch ein bisschen Glück, aber trotz allem scheint es zumindest so zu funktionieren, dass man aus dieser Fünferkette versucht, ein wenig Sicherheit zu gewinnen und dann eben immer wieder Nadelstiche versucht zu setzen. Und das klappt bis jetzt ganz gut, so würde ich sagen, ja.
Ja, ich meine, bei der Fünferkette ist ja immer die alte Frage, was machen die beiden Außenverteidiger, genau, die eben entweder zur Fünferkette werden lassen oder zu einem 3-4-3 oder zu was auch immer. Und da finde ich, hat man gegen Leipzig gesehen, dass die schon relativ hoch rausgeschoben haben, vor allem bei eigenem Ballbesitz. Und das hat Leipzig auch, weil das bei denen gerade so ein neuralgischer Punkt ist im Kader, auch durchaus beschäftigt. Also Mykiele und Saracchi waren das, glaube ich, am letzten Spieltag. Das fand ich, hat man jetzt gegen Hoffenheim eher seltener gesehen in Umschaltsituationen. Aber klar, da müssen die ja auch nach vorne schieben. Da braucht man ja Anspielsituationen. Wer mich überrascht hat, ist Sobotka auf der 6. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel sehen konnte von Fortuna Düsseldorf. Aber ich finde, es gibt so Säulen im Düsseldorfer Spiel mit Eihan in der letzten Reihe, Boczek auch und Sobotka, wo ich eine hohe Sicherheit glaube zu erkennen. Und das ist für einen Aufsteiger ja durchaus ein wichtiger Aspekt.
Ja, das stimmt. Das kann ich nur unterschreiben. Also grundsätzlich hat diese Mannschaft eigentlich ein paar Säulen. Und das kann auch etwas sein, was dann auf lange Sicht in dieser Saison diesem Verein noch helfen kann. Kann Eiern ist natürlich ein absoluter Führungsspieler. Sobotka macht das sehr gut. Aber auch Hennings vorne, also wenn man mal so diese Kette, wenn man so diese Aufstellung durchgeht, ist einer, an dem sich die Spieler aufrichten können, der einfach auch ein hohes Standing in dieser Mannschaft hat. Also wie gesagt, die Düsseldorfer haben so eine Mischung, also viele Spieler geholt, die irgendwie woanders Probleme hatten, die vielleicht ihre zweite Chance nutzen wollten, haben aber auch Spieler geholt, die es jetzt mal in der Bundesliga zeigen wollen. Und bis jetzt scheint dieses Konzept ganz gut zu funktionieren, gerade weil man eben Säulen hat und auch Spieler, die wirklich Führungsspieler sind, deren Wort auch gehört wird, definitiv. Mhm. Wird auch André Hofmann nicht rausnehmen, das ist auch ein sehr wichtiger Spieler da und auch einer, der auf den auch gehört wird. Und von daher klappt das bis jetzt ganz gut. Aber natürlich wird es noch eine harte Saison, aber das wissen sie eben doch alle in Düsseldorf. Und ich denke, das ist halt auch ein Vorteil. Sie machen sich ja nichts vor. Sie wissen ganz genau, jetzt stehen sie auf dem 8. Platz nach 3 Spielen. Aber sie wissen, das ist noch...
Europa wird trotzdem noch ein langer Weg.
Genau, dass es noch eine sehr komplizierte Saison wird. Und sie wissen auch, dass du so Spiele, wenn sie so laufen wie gegen Hoffenheim, dass du die auch mal wieder verlieren wirst. Also du, das ist ja immer die Sache. Du gewinnst dann mal so ein Spiel, aber auf Dauer musst du natürlich hinten sicherer stehen und nicht diese Chancen zulassen, sonst verlierst du so ein Spiel eben auch mal. Ja.
Peter, du verfolgst ja die Bundesliga auch schon länger, vermutlich auch länger als Marian und ich. Wie begegnet dir denn Friedhelm Funkel jetzt bei der Fortuna? Hat sich in seinem Fußballstil etwas verändert? Als Typ habe ich den Eindruck, er ist so der Jupp Heynckes-Effekt. Er wurde mit zunehmendem Alter immer lockerer und nimmt das jetzt einfach alles so hin, was so berichtet wird. Aber wie schätzt du ein, was für ein Fußball er da bei Düsseldorf spielen lässt?
Also erstmal finde ich es gut, dass man sich ja jetzt auch mal mit dem Düsseldorfer Kader ein bisschen auseinandersetzt. Also zu Saisonbeginn hatte man ja das Gefühl, es gäbe nur Friedhelm Funkel und sonst niemanden so in der öffentlichen Darstellung. alle haben sich ja so ein bisschen an ihm ja fast abgearbeitet, könnte man sagen. Ich glaube, die Sportbild hat so ein, wir brauchen mehr Funkel in der Liga und sowas kam dann, glaube ich, alles. Der arme Kerl tat mir schon fast ein bisschen leid, weil er einfach mit dann so zu so einer Symbolfigur überfrachtet wurde, was, glaube ich, ihm nicht ganz gerecht wird in mehrfacher Hinsicht. Ich finde schon, dass das stimmt, dass dieser Heinkes-Effekt oder dieses Heinkes-artige, dass man das auch an ihm ein bisschen festmachen kann. Ich glaube, es ist aber auch noch ein bisschen zu einfach, weil das dann sucht man einfach, ach, da ist so eine gewisse Alterskohorte an Trainern, die packen wir jetzt alle so zusammen. Ich glaube schon, dass Funkel, wie Heinkes natürlich übrigens auch, aber ich Funkel auch so in etwas höherem Alter oder gesetzterem Alter durchaus auch noch immer neue Impulse bringen kann. Also ich denke, das ist nicht der, wo man sagt, ja, das ist halt der ruhige Typ und der lässt halt immer so spielen und die defensive Ordnung ist wichtig und man setzt sich dann, finde ich, zu wenig auch mit dem auseinander, was er spielt. Und da habe ich durchaus das Gefühl, dass er sich sehr auch wirklich noch einfach Gedanken macht und einfach sehr auch an sich an Gegnern durchaus orientiert und ausrichtet und die Mannschaft danach aufstellt. Also das weiß nicht, ob man das irgendwie dann mit so Laptop und anderen Trainertypen, ob man das damit etikettiert, sondern dass man einfach sagt, er hat natürlich seine Erfahrung als Profil und als Trumpf, aber er hat eben auch Kreativität und ich glaube, das beides mischt im Moment ganz gut. Und natürlich, was Marian auch schon sagte, wird das eine Saison, wo Düsseldorf immer so hart am Strich agieren wird, aber das ist eben auch die Umkehrung dieser besonderen Ausgeglichenheit, die wir eben als positiv rausgestellt haben, dass solche Teams wie Düsseldorf und Nürnberg eben auch mithalten können. Und das hat man eben auch gesehen an den letzten Jahren, an Darmstadt, an Ingolstadt, sogar an Paderborn. Das sind halt Teams, die durchaus auch ein Jahr mithalten können und sogar vielleicht sogar schon 3-4 Spieltage vor Schluss Abstiegsgefahr gebannt haben, die sich eben nicht auf Dauer halten können. Das würde ich bei Fortuna dann auch sagen, wenn sich da nicht nachhaltig was verändert, wird das irgendwann wieder in der zweiten Liga enden. Aber es ist wirklich überhaupt nicht gesagt, dass das dieses Jahr der Fall ist.
Ja, also ein Punkt noch dazu. Man muss natürlich sagen, dass mittlerweile, weiß natürlich auch jeder, so ein Trainer ja nicht mehr alleine arbeitet. Natürlich nicht, aber das betonte eben auch Friedhelm Funkel immer wieder. Und für mich haben eben gerade die älteren Trainer in Anführungsstrichen Erfolg, die natürlich auch kein Problem damit haben, Verantwortung abzugeben und auch bereit sind, ein Trainerteam zu führen, das aber gleichzeitig eben auch eigene Impulse geben kann. Das betont halt Friedhelm Funkel immer wieder, wie wichtig eben auch sein Team ist, das ihm weiterhilft. Und
Das berühmte Team hinter dem Team. Wer kennt
das? Ja, genau. Es ist halt immer nur, natürlich, es wird manchmal immer so dahergesagt, aber natürlich ist es so. Du musst mittlerweile als Trainer in der Lage sein, und das war sicherlich vor 20 Jahren noch anders, eben auch andere Verantwortung abzugeben, sehr viel Verantwortung abzugeben. Du nimmst viele Trainingseinheiten, da nimmst du nicht komplett dran teil. Und Friedhelm Funkel ist eben einer, der das kann. Also der damit auch kein Problem hat und der sich auch dann mit seinem Team zusammenarbeitet und so diese Mannschaft versucht weiterzuentwickeln. Und ja, das klappt. Also
wen gibt es da, den man mal im Auge behalten sollte? Also der Trainerstab, da gibt es Thomas Kleine als Co-Trainer, genau. Klaus Reitmeier, da klingen genau. Natürlich allen Kindern der Bundesliga die Ohren. Wer sind da so die entscheidenden Personen?
Ja, Thomas Kleine ist auf jeden Fall einer, der da einen sehr, sehr wichtigen, sehr wichtige Impulse setzt. Aber ich würde auch Axel Bellinghausen nicht unterschätzen, der Co-Trainer ist und eben so eine Fortuna-Legende und der dann eben auch einfach dafür sorgt, dass so die richtige Stimmung im Team da ist, der einfach jemand ist, der den Verein super kennt, einen guten Kontakt zu den Fans hat und der so eben so etwas auch an die Mannschaft herantragen kann. Und
wurde vom Spieler direkt zum Co-Trainer in der letzten Saison, als Peter Herrmann abgewandert wurde.
Und daran sieht man zum Beispiel, und das ist ja auch etwas sehr Wichtiges, Friedhelm Funkel hat sich Peter Herrmann geholt, Jupp Heynckes hat sich dann auch sofort Peter Herrmann geholt. Ja. Da sieht man so ein bisschen, dass natürlich auch diese Trainertypen wissen, dass sie Hilfe brauchen und dass sie sehr gute Hilfe brauchen. Und damals bei der Fortuna, als Peter Hermann gegangen ist zum FC Bayern, dachten viele schon, boah, jetzt geht hier alles den Bach runter, und das haben sie halt auch aufgefangen. Und auch das betont Friedhelm Funkel sehr oft in Gesprächen, dass man das halt auch würdigen muss, dass sie das geschafft haben. Und ja, sie sind trotzdem aufgestiegen und sind jetzt dabei, sich da peu à peu weiterzuentwickeln. Ne? Und da darf man gespannt sein, wie das weitergeht.
Ja. Ja, da würde mich noch deine Einschätzung als Insider interessieren. Niemand erwartet von Fortuna Düsseldorf jetzt Zauberfußball. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Spiel gesehen, in dem Michael Rensing bei Düsseldorf die meisten Pässe geschlagen hat, nämlich 34. Das war das, was Hoffenheim irgendwie in 3 Minuten hinbekommen hat. Und die Passquote lag bei 66%. Das sind jetzt alles nur Zahlen. Was hinter den Zahlen aber liegt, oder eigentlich noch wichtiger ist als die Zahlen, ist eben, dass man braucht Geduld, wenn man ein Fortuna Düsseldorf-Spiel sich anguckt und mit dem Herzen an der Fortuna hängt. Jetzt wusste man, dass das so kommen würde. Aber wie schätzt du das Umfeld ein? Was ich als Außenstehender interessant fand, war der mangelnde Zuschauerzuspruch zum Auftakt gegen den FC Augsburg beim ersten Erstligaspiel seit vielen Jahren. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ist das auch stellvertretend für eine abwartende Haltung im Umfeld? Darf man das nicht überbewerten? Wie schätzt du die Situation da ein?
Ja, was heißt ein abwartendes Umfeld? Düsseldorf ist sicherlich eine komplizierte Fußballstadt. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser Verein viele, viele Jahre davor eben nur ein Jahr in der Bundesliga war. Hm. Und natürlich macht das etwas, auch mit einer Stadt. Dieser Verein wird wahrgenommen, natürlich, er hat auch einen sehr festen Fankern, aber er hat dann eben auch sehr, 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 sehr viele, die das so nebenbei wahrnehmen und die jetzt eben auch erstmal auf diesen Verein, der jetzt in der Bundesliga ist, wieder aufmerksam werden müssen. Gleichzeitig ist Düsseldorf eben auch eine Stadt, wo viele Menschen hinziehen, das ist vielleicht manchmal ein bisschen mit Berlin vergleichbar, auch wenn es eine andere Dimension ist, aber die natürlich auch dann ihre eigenen Fußballvereine mitbringen und jetzt nicht unbedingt zu Fortuna Düsseldorf gehen.
Also auch lauter Stuttgart-Fans in Düsseldorf unterwegs.
Ja, ja, genau, natürlich. Nein, aber deswegen muss sich dieser Verein, zusätzlich gibt es noch die DEG als Konkurrenz, auch nicht zu unterschätzen. Und deswegen wissen sie auch alle beim Verein, was das jetzt eigentlich für eine große Chance ist und wie wichtig eben aber auch dieser Klassenerhalt ist. Also einmal, um finanziell besser dazustehen, dass man eben nicht immer so einen, sie nennen es kreativen Kader, aber eben auch so einen Kader irgendwie zusammenschustern muss. Und aber auch, um so ein Gefühl für den Verein in dieser Stadt zu schaffen, dass das Stadion eben wieder häufiger voll ist und viel mehr noch auf diesen Verein schauen. Dazu brauchst du meistens ein paar Bundesliga-Jahre. Und deswegen ist eben auch die Frage, wie lange sie ruhig bleiben bei Fortuna Düsseldorf. Ist immer der schöne Begriff, ja, solange der Erfolg da ist. Ja, so ist das halt nun mal. Sie wissen, was sie da für eine Riesenchance haben. Und sie wissen, dass sie eigentlich diese Klasse unbedingt halten müssen, wenn sie nicht wieder dann in die zweite Liga absteigen wollen und dann wieder so ein Jahr erleben, wo man nicht genau weiß, da kann man natürlich vielleicht wieder aufsteigen, aber das ist dann eben nicht garantiert. Der Weg ist sehr schwierig aus der zweiten Liga wieder raus. Und ja, deswegen, solange natürlich der Erfolg da ist, wird es ruhig bleiben. Aber ich bin sehr gespannt, was da mal passiert. Sollten mal wirklich ein paar Niederlagen hintereinander folgen, dann wird es sicherlich auch schnell etwas unruhiger und ungemütlicher, weil dieser Verein schon auch alle Verantwortlichen sehr, sehr genau wissen, dass sie den Klassenerhalt unbedingt brauchen. Also, da machen die sich nichts vor, der ist sehr, sehr wichtig für den Verein und den wollen sie halt auch unbedingt erreichen. Wobei ich nochmal sagen will, ich glaube, Leipzig war ein ganz wichtiges Spiel, weil da hat die Fortuna begeistert, da hat sie mitgerissen und ich glaube, das war auch ein wichtiges Spiel für die Fans. Also nur, es stimmt, man braucht oft Geduld bei Fortuna-Spielen, aber ich fand, da war es eben so ein anderes Spiel, weil da haben sie von Anfang an nach vorne mitgespielt, hatten viele Chancen und das war, glaube ich, generell ein sehr wichtiges Spiel, um in dieser Bundesliga anzukommen. Ja.
Man muss ja auch sagen, dass so eine Skepsis, die reift natürlich auch, ne? Also aufgrund von Erfahrung. Also die gute Zeit der Fortuna, die ist halt einfach wirklich schon sehr lange her. Ja. Die Alofs-Brüder und Gerd Zewe und so weiter und so fort. Ende der 70er Pokal, Europacup-Finale und so. Und danach sind natürlich auch viele, viele Hoffnungen immer wieder enttäuscht worden. Und ich glaube, das macht es schwierig, so eine Euphorie dann wieder zu wecken, weil man natürlich schon ein paar Mal wieder in der Bundesliga war, seitdem es nie besonders lange gedauert hat und eben beim letzten Mal auch nur ein Jahr. Ich finde dann so eine Skepsis sogar eigentlich ganz gesund. Und Die tut, glaube ich, den arbeitenden Verein ganz gut, weil es dann vielleicht auch mal ein Spiel mehr Ruhe garantiert. Euphorie ist halt so ein Gefühl, was auch ganz schnell zusammenfällt. Und insofern, glaube ich, hat keiner so richtig was dagegen, außer dass man natürlich gerne ein ausverkauftes Stadion am ersten Spieltag haben will. Aber trotzdem denke ich, dass es in dem Fall für Düsseldorf eher was Positives ist.
Ja, und man muss eben sagen, gegen Schalke wird es ausverkauft sein. Da waren die Karten sehr schnell weg. Und am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga war es auch ausverkauft. Also man sieht schon, da ist schon Potenzial da. Und es lag eben auch ein bisschen an den Gegnern Augsburg und Hoffenheim, muss man halt auch dazu sagen. Also das Potenzial ist da, dieses Stadion noch voll zu kriegen. Und ja, lassen wir sie mal so weiterspielen und Punkte sammeln.
Ja. Ich hoffe auf mehr Pässe als in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim. Da waren es 92, das heißt 2 Pässe pro Minute. Das ist dann schon wenig. Aber wie gesagt, es ist ja auch völlig legitim. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, das eine wäre besser als das andere. Und man hat ja ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, das haben wir ja auch rausgearbeitet. Ich bin eben nur gespannt, ob diese Skepsis mit diesem Fußball weichen wird. Selbst sollten sich die Erfolge so einstellen wie jetzt eben gegen Hoffenheim in dem Spiel. Aber du hast auch völlig zu Recht auf das Raber-Leipzig-Spiel hingewiesen. Da hat Fortuna wirklich einen ganz anderen Ansatz gezeigt und auch einen sehr mutigen Fußball. Und Mut, das wollen wir doch sehen. Mut soll belohnt werden. Auch in der Bundesliga. Für Fortuna geht es jetzt dann weiter beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen Leverkusen. Hoffenheim darf jetzt dann in Donetsk ran, dann empfängt man Borussia Dortmund. Und jetzt haben wir indirekt immer schon wieder über Rasenballsport Leipzig gesprochen, da würde ich jetzt auch gerne direkt über Raber sprechen. 3:2 hat man gewonnen gegen Hannover 96 und im Grunde, Peter, kam alles so, wie es Trainer und vielleicht sogar Zuschauer erwartet haben. Leipzig hat Hannover den Ball gelassen und auf Umschaltsituationen gehofft, die bekam man dann auch, weil 96 sich laut Breitenreiter nicht an den eigenen Plan gehalten hat und zu oft dann doch über die Mitte das Spiel eröffnet hat. Und trotz zweier Treffer von Timo Werner und einem von Josef Paulsen hatte Ralf Rangnick alle Hände voll damit zu tun, Hannover in Schach zu halten. Das Gefühl, das man hatte, war, dass er fast minütlich seine Formation geändert hat. Irgendwann hatte man dann einen 5-2-3 zwischendurch. Das fand ich recht kreativ. Es wurde dann ein Sieg, ein 3:2. Aber was muss Leipzig aus diesem Spiel mitnehmen mit Blick auf die kommenden Aufgaben?
Also das war echt so ein Spiel, so eher unter dem Motto Hauptsache gewonnen oder beziehungsweise, dass es eben wichtig war, dass es gewonnen war, weil ich denke, so spielerisch war da noch so viel offen und natürlich hat die Taktik der Leipziger insofern funktioniert, aber ich glaube, die hatten 40% Ballbesitz oder 38% habe ich irgendwo gelesen.
32 sogar nur.
Gar noch weniger. Also insofern, das kann so ein ja, doch inzwischen schon recht verwöhntes Publikum und doch einen relativ verwöhnten Verein mit Ansprüchen dann nicht so wirklich zufriedenstellen. Also ich habe das Gefühl, da ist die ganze Mannschaft und vielleicht auch der Trainer, dazu seine Doppelfunktion, noch nicht so richtig gelandet. Also die müssen noch, glaube ich, genau diesen Weg finden. Weil eigentlich müssten sie schon, das denke ich, schon wieder auf diesem Niveau landen am Ende, wo sie die vergangenen zwei Jahre gelandet sind. Ich denke, so Platz 5, 6, das ist schon das, was Leipzig eigentlich will und was sie eigentlich auch können sollten. Und in Leipzig hört man ja selbst immer wieder, ja, man sei ja völlig überrascht, dass man im zweiten Jahr auch noch so gut abgeschnitten habe und man muss auch das alles ein bisschen niedriger hängen. Ich glaube, das ist auch durchaus was Rangnick auch manchmal verkündet. Aber so ähnlich wie Rangnick immer seine Formation hin und her wirft, so äußert er sich ja auch immer relativ unterschiedlich. Also manchmal wird dann der Anspruch nach oben gehängt, dann wird er wieder eine Woche später ein bisschen gesenkt. Das spricht schon so ein bisschen dafür für mich, dass dieser Verein noch nicht so genau weiß, wie diese Saison laufen soll. Aber die Ansprüche sind nun mal da und die kann man einfach nicht nach solchen zwei Jahren wegdiskutieren. Dazu noch mit diesem Heilsbringer Nagelsmann, der vor der Tür steht. Dem wäre es vielleicht sogar ganz lieb, wenn diese Saison nicht so ganz perfekt und optimal verläuft. Aber ich glaube, Rangnick mit seinem bekannten Ehrgeiz, der wird alles daran setzen, Nagelsmann da auch wirklich schon so ein Brett zu hinterlassen und zu sagen, so, Julian, Jan, mach mal. Du sollst das halten, was ich so aufgebaut habe. Also ich glaube, da sehe ich ein gewisses Konfliktpotenzial in dieser Saison schon auf diesen Verein zukommen. Da muss ich ein bisschen, glaube ich, was stabilisieren, was noch nicht stabil ist.
Ja, und interessant finde ich, Marian, dass Leipzig ein bisschen das Mittel wählt, was man unter Ralf Hasenhüttl perfektioniert hat. Man überlässt dem Gegner den Ball und zwingt den immer wieder in Gegenpressing-Situationen. So wurde jetzt eben auch unter anderem hier ein Tor herausgespielt. Aber das, was Ralf Rangnick in der letzten Saison an Hasenhüttl kritisiert hat, relativ öffentlich, war ja, dass man kein Ballbesitzspiel etablieren konnte, dass man eben mit dem Ball am Fuß gegen einen tiefstehenden Gegner zu wenig Chancen kreieren konnte. Darauf verzichtet Leipzig jetzt komplett. Und André Breitenreiter selber hat gesagt, na, wir haben uns dann bisschen zu unklug angestellt, sind ein bisschen zu nervös geworden, weil wir so viel den Ball hatten. Dennoch hatte Hannover 96 ja eine ganze Reihe von Chancen. Also Peter Gulacsi hat auch ein herausragend gutes Spiel gemacht. Das heißt, das hätte auch ganz schön schief gehen können gegen einen guten Gegner wie Hannover.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, für eine Mannschaft wie RB Leipzig kann es nicht das alleinige Mittel sein, dem Gegner den Ball zu lassen und nur auf Pressing-Aktionen zu hoffen, sondern als RB Leipzig musst du dich, wenn du auf Dauer weiterhin Erfolg haben willst, eben auch weiterentwickeln. Und genau dieses Element Ballbesitz, Fußball, da hatte Ralf Rangnick ja gar nicht Unrecht, eben auch einführen und lernen. Ich weiß nicht genau, warum er das jetzt selbst dann so selten versucht. Also die Defensive scheint mir sowieso sehr anfällig. Das war eben auch schon gegen Fortuna Düsseldorf zu sehen. Da war ich im Stadion und da haben sie eben auch den Düsseldorfern sehr, sehr viele Räume gegeben und sehr, sehr viele Chancen zugelassen. Und gegen Hannover war das jetzt wieder ähnlich. Und ja, also so kannst du natürlich auf Dauer nicht erfolgreich sein, beziehungsweise du kannst es vielleicht schon, aber eben nicht so garantiert. Und deswegen wird Ralf Rangnick da versuchen müssen, seiner Mannschaft zumindest auch mal die Fähigkeit zu geben, den Ball zu halten. Weil ansonsten ist es eben auch sehr, sehr aufwendig, weil du halt immer wieder rennen muss, den Ball gewinnen und dann müssen eben auch die Umschaltsituationen perfekt klappen, weil wenn die nicht perfekt klappen, dann schießt du auch keine Tore, weil du ja nicht in der Lage bist, den Ball zu halten und erstmal in Ruhe einen anderen Angriff herauszuspielen und ja, also da bin ich bin da gespannt, ob Ralf Rangnick das versucht. Er hat es in der letzten oder in der vergangenen Saison kritisiert und scheint jetzt selbst irgendwie dieses Mittel zu wählen, zumindest in den ersten Spielen.
Muss natürlich auch sagen, dass die Abwehr natürlich auch teilweise neu zusammengestellt ist. Mhm. Also kannst du auf den Außen, dem Saraki und Ukiele, also die müssen sich vielleicht auch erstmal finden. Also es, wenn man 2 von 4 Positionen in der Abwehr neu besetzt, gibt's halt auch nicht die Garantie, dass das sofort funktioniert. Also da würde ich mal das Beliebte, wir sind ja erst am 3. Spieltag, dann auch einfließen lassen. Mal gucken, wie sich das findet.
Ja, Leipzig natürlich nicht. Die sind ja schon am 10. Spieltag, also war jetzt das 10. Pflichtspiel, aber gegen andere Richtig. Gegner. Also hast natürlich schon recht. Ich glaube auch gar nicht, dass die Außen, also das habe ich zwar vorhin auch so als neuralgischen Punkt besprochen, aber eher, weil ich das Gefühl habe, die wissen noch nicht ganz, wann sie offensiv und wann sie defensiv Aufgaben zu erledigen haben. Und da gab es eben, also vor allem gegen Düsseldorf, da war es noch krasser zu sehen, eben einige Situationen, in denen sie einfach falsch postiert waren. Ich finde aber, dass das Zentrum auch bei Leipzig mehr Probleme macht, als man eigentlich hätte erwarten können. Da spielte jetzt Ilsanka und ja, gut, sie haben so oft die Position gewechselt, dass man jetzt nicht genau sagen kann, also Demme war dann auch mal in der Zentrale. Es fehlt natürlich Cater, aber insgesamt ist Leipzig, die kriegen es noch nicht hin, allein dadurch, dass sie auf dem Platz stehen und wie sie auf dem Platz stehen, dass bestimmte Bereiche des Feldes zu sind, sondern im Grunde kann so eine Mannschaft wie Hannover 96, die ein sehr, sehr gutes Passspiel hat, wieder eine sehr gute Passquote, ganz ruhig das ausgespielt, die kann immer wieder mit einfachen Pässen ins Zentrum kommen und dann ist es eben sehr, sehr einfach, daraus auch Chancen zu kreieren. Und wenn du dann noch einen Bebu hast, den du auch mal schicken kannst mit einem Steilpass, wenn du einen Maina hast, der zwar auch einmal schlecht postiert war beim Gegentreffer, aber ansonsten ein ganz okayes Spiel gemacht hat, wenn du einen Albornoz hast, der echt wahnsinnig viel Dampf über seine Seite gemacht hat, dann reicht das schon. Und das ist halt ein Problem für Leipzig, glaube ich, dass es reicht, wenn der Gegner bei manchen Dingen einfach einen guten Tag hat und gute Spieler auf dem Platz hat, dann wird es auf jeden Fall schon mal gefährlich. Und dann brauchst du Gulacsi. Wo wir aber jetzt an der Stelle dann auch Marian Hannover 96 mal loben könnten. Was haben die denn gut gemacht?
Ja, eigentlich hast du es ja schon angesprochen.
Ach Mist.
Ich finde Hannover 96 sowieso eigentlich eine spannende Mannschaft, weil sie sind vielleicht jetzt ein Verein, den man jetzt, wenn man nicht aus Hannover kommt, nicht unbedingt so wahrnimmt. So ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht graue Maus sagen, aber sie sind auf jeden Fall ein Verein, der nicht die wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommt und trotzdem gerade mit André Breitenreiter, aber auch Horst Held, leisten sie da bis jetzt ziemlich gute Arbeit. Und mir gefällt dieser Ansatz, dass man trotzdem es versucht, auch spielerisch zu lösen und keine Angst hat eben vor Ballbesitz und auch in der Lage ist, diesen Ballbesitz auszunutzen. Und dann haben sie eben auch noch mit Füllkrug vorne einen Stürmer, der wirklich in der Lage ist, den Unterschied zu machen oder zumindest halt seine Chancen zu nutzen. Und ja, also sie leisten da, finde ich, sehr gute Arbeit. Mir haben die auch gegen Dortmund schon sehr gut gefallen. Auch da hätten sie gewinnen können, natürlich auch verlieren können, so wie es immer ist. Aber bis jetzt scheint das da wieder ganz gut zu funktionieren, obwohl sie Sané verloren haben, der jetzt beim FC Schalke sind, aber trotzdem leisten die da bis jetzt gute Arbeit. Also mein Respekt eigentlich vor Hannover.
Ich finde so gerade das Signal, dass Füllkrug zum Beispiel geblieben ist, finde ich durchaus, dass das Wirkung hat. Also der hatte wirklich Angebote und Gladbach war ja auch da relativ nah dran, zum Beispiel ihn zu holen. Und da hat sich halt dagegen entschieden und er hat sich wahrscheinlich ja nicht nur aus monetären Gründen dagegen entschieden, sondern er hat sich wahrscheinlich auch dagegen entschieden, weil er in Hannover was sieht. Und ich finde auch, die Mannschaft ist gut zusammengestellt und gerade so die Defensive, also dadurch, dass so einer wie Sané nicht mehr da ist, das fiel jetzt eigentlich nicht so besonders negativ ins Gewicht, so bei den ersten Spielen. Man könnte sagen, da sind, ja, haben jetzt schon einige Gegentore kassiert, mehr als andere vielleicht, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie defensiv eigentlich schon wieder gut stehen und gut funktionieren. Ist auch eine Mannschaft, die ich vor der Saison relativ weit unten eingeschätzt habe. Und man muss, glaube ich, auch immer sehen, dass Breitenreiter auch meistens einen guten Start in die Saison hinlegt. Aber die machen doch einen durchaus gefestigten Eindruck. Also da muss ich schon so ein bisschen was von meiner Einschätzung korrigieren. Das, was ja für mich nicht so neu ist, die Situation. Aber
da in dem stimme Fall ich mit ein
auch so.
In diese Korrekturschleife, weil immer Anton einfach wichtiger Anker hinten drin. Ich finde, an einer Stelle merkt man schon, dass Sané fehlt. Also Yusuf Paulsen hat zum Beispiel 78% seiner Kopfballduelle gewonnen. Ich fand, in der Lufthoheit gab es noch Optimierungsbedarf. Das hatte aber oft eher mit Stellungsfehlern zu tun. Also jetzt nicht nur, dass Meiner sich da mal verschätzt, sondern auch Kevin Wimmer stand da 2-3 Mal einfach falsch zu seinem Gegenspieler und nicht immer wurde dann auch eine Kopfballchance draus. Aber das sind ja eher Details. Dafür hast du mit Wallace und Schwegler, der jetzt wieder zurück war, eine Doppelsechs. Da würden sich andere in vergleichbarer Situation wirklich die Finger danach lecken. Das sah schon sehr, sehr gut aus in vielen Situationen. Also Hannover 96 wirklich auf einem sehr guten Weg. Und es gab ja noch so Nebengeschichten, die jetzt gar nicht so viel Beachtung gefunden haben. Ein Handspiel von Orban in der ersten Halbzeit wurde zum Beispiel nicht geahndet. Darüber haben sich die Verantwortlichen von Hannover 96 durchaus ein bisschen echauffiert. Das heißt, will sagen, dieses Spiel hätte auch noch ein bisschen anders laufen können als eben dieses dann 2-3 aus Hannoveraner Sicht. Und Peter Gulaschi haben wir ja auch schon hervorgehoben, der hatte da auch sein Händchen mit drin oder seine beiden Hände. Für Hannover geht es dann weiter in Nürnberg und Rasenballsport Leipzig darf jetzt dann zu Hause gegen Salzburg ran und dann bei der Eintracht aus Frankfurt. Das sind die nächsten Partien von Leipzig. Und dann können wir mal noch über das Verfolgerduell der Bayern sprechen. Zumindest wurde es so tituliert. Wolfsburg gegen Hertha BSC 2-2. Was für eine Schlussphase. Erst wandelt der VAR einen Freistoß in einen Strafstoß um und Mali trifft in Minute 87 zum Ausgleich. Dann trifft Duda in der 91. Minute per direktem Freistoß direkt unter der Mauer durch ins Tor, bevor Memedi in der 93. Minute wieder ausgleichen kann und am Ende ein 2-2 steht. Marian, bei dem ich jetzt die Frage stellen würde, ist das dann auch deiner Meinung nach das gerechte Ergebnis für diesen Spielverlauf?
Ja, es, für mich war es eben wieder, wir hatten das Thema schon, ein typisches Bundesligaspiel, das irgendwie auf beide Seiten kippen kann und was dann eben am Ende unentschieden geendet ist, womit wahrscheinlich beide auch irgendwie leben können. Was mir sehr gut gefällt, sind in dieser Saison die langen Nachspielzeiten. Also auch da war es ja wieder eine sehr lange Nachspielzeit, was ein bisschen an die Premier League erinnert und es wird jetzt nicht immer dann viel passieren, aber man hat so das Gefühl, dadurch passiert irgendwie mehr und es kommt eben zu sehr spektakulären Schlussphasen, die so ein Duell dann eben auch sehr interessant machen und wo dann eben auch jeder neutrale Fußballzuschauer sicherlich sehr gerne hinschaut. Ja, ich finde halt, beide Mannschaften in dieser Saison sehr spannend, weil da ist einmal Hertha, die auch immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, weil selbst in der Hauptstadt, die viele irgendwie langweilig finden und vermutlich auch sehr viele Fußballfans in Deutschland mit Hertha nicht so viel zu tun haben, aber Paldadei schafft es da irgendwie immer wieder aus dieser Mannschaft viel herauszuholen und sie zumindest so irgendwie zusammenzufordern, dass sie immer so mit dieser Option in einer Saison spielen, dass man vielleicht sogar nochmal Richtung Europa schauen kann, was ja, was ich immer sehr bemerkenswert finde. Und ich glaube, Wolfsburg hatte in den vergangenen Jahren echt sehr viele, sehr schwierige Spielzeiten hinter sich. Und denen wird es momentan sehr gut tun, dass sie endlich mal wieder in der Lage sind zu begeistern und auch die Fans, die sie ja auch haben, mal wieder zufrieden nach Hause zu schicken, weil sie ja auch immer noch einen guten Kader haben. Also das vergisst man immer. Sie hatten auch in den vergangenen Jahren schon einen guten Kader und haben trotzdem oft schrecklich gespielt. Das scheint ein wenig wieder etwas zusammenzuwachsen, was dann vielleicht mal wieder dazu führt, dass sie ja, was heißt oben angreifen, aber zumindest eine bessere Rolle spielen und überhaupt mal wieder diesen Verein positiver in die Schlagzeilen bringen, was ja wahrscheinlich auch schon etwas sehr Gutes war, nachdem die letzten Jahre ja wirklich nicht schön waren, so würde ich es mal sagen.
Sportlich vom Ergebnis her immer gut, aber die Art und Weise war häufig eben ein Thema. Also eines ist geblieben, Hertha BSC ist weiter der Schrecken aller Expected Goals Liebhaber. Die machen einfach aus wenigen Chancen sehr, sehr viele Tore. Auch in dem Spiel wieder die Expected Goals bei 0,59 und daraus zwei Treffer zu machen. Chapeau, ich ziehe sämtliche Hüte. Aber Peter, dahinter steht ja auch durchaus eine ansprechende Veränderung im Spiel. Ich finde, über die erste halbe Stunde, da legen wir den Mantel des Schweigens und loben dafür gleich nochmal Wolfsburg, was man da gut gemacht hat. Aber davon abgesehen hat Hertha wirklich ein ganz ansprechendes Spiel gemacht, hat viel Duda gesucht und auch gefunden, relativ häufig mit langen Bällen übrigens, die Jahrstein auf Ibišević oder Kalou gespielt hat. Aber dadurch hatte man einen Ballbesitz einfach in der gefährlichen Zone und dann gibt es da einfach jetzt eine hohe Qualität mit Leuten wie Dil Rosun, Grujic hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, Arne Meyer sowieso, Lazaro, jetzt in dem Spiel nicht der wichtigste Mann, aber die haben einfach eine Qualität am Ball inzwischen.
Also hier in Berlin habe ich schon das Gefühl, ist erstmals auch in der Stadt wieder so ein Hertha-Gefühl da, was einfach seit Jahren nicht vorhanden war. Mhm. Also Dardai hat auch in den vergangenen Jahren auch immer, sagen wir mal, auf jeden Fall mindestens solide Arbeit geleistet. Aber plötzlich hat man das Gefühl, hat dieser Verein wieder eine Mannschaft, die was kann. Mir ist das ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen zu euphorisch, weil wenn man sich die Spiele anschaut, gegen Nürnberg haben sie in der, glaube ich, 83. Minute bekommen sie einen Elfmeter, der nicht verwandelt wird. In Schalke bekommen sie nach 13 Minuten, glaube ich, einen Elfmeter, der nicht verwandelt wird. Das sind natürlich dann so Knackpunkte.
Also jeweils gegen sich, genau.
Gegen sich, genau, da muss man dazu sagen. Wo die Spiele eben auch komplett anders hätten laufen können. Das ist immer noch eigentlich die leichteste Art für eine Mannschaft, ein Tor zu erzielen durch einen Elfmeter. Das hat halt zweimal beim Gegner nicht funktioniert. Und man weiß zwar, dass ein Gegentor in der 83. Minute bei Hertha jetzt offenbar nicht viel bedeutet, weil danach ja noch die interessanten Minuten kommen. Aber trotzdem, da muss man auch aufpassen, dass man vielleicht zu sehr vom Ergebnis dann auch dann diese Mannschaft wieder beurteilt. Nichtsdestotrotz stimmt das, dass sie eine Qualität haben, die sie wirklich lange nicht haben. Und ich finde also hier die Rosun aus den Niederlanden, der kann wirklich was. Also den habe ich jetzt zweimal spielen sehen, da muss man wirklich schon sagen, das war richtig gut. Und Arne Meyer wird schon gehypt, muss man sagen, mittlerweile als der nächste Nationalspieler. Da muss er auch nochmal zeigen, ob er dem Anspruch gerecht wird. Also selbstbewusst genug ist er auf jeden Fall. Duda, ein Freistoßspezialist jetzt neuerdings. Das sind natürlich auch zwei Tore, die jetzt nicht unbedingt so aus dem Spiel gefallen sind, aber die man eben auch mitrechnen kann, auch als eine Qualität. Also es gibt einfach in der Bundesliga auch nicht mehr so viele Leute, wo dann die Gegner schon anfangen zu zittern, wenn ein Freistoß kommt. Ich glaube, da ist er gerade dabei, sich das zu erarbeiten. Also insofern ist da wirklich durchaus was vorhanden. Und Dada ist halt auch jemand, der ja inzwischen auch so eine Hausmacht in Berlin hat, im Verein, die halt lange vorher auch keinen Trainer hatte. Du musst wahrscheinlich Lucien Favre da als Letzten nehmen. Und von daher ist es so eine Mischung aus, der kennt da alles, der weiß inzwischen genau, was er tut. Und er hat wirklich Spieler, mit denen er wirklich was anfangen kann. Also ich finde auch, das kann was werden.
Ein bockstarker Rune Jahrstein auch in diesem Spiel und Davy Selke jetzt schon zurück. Mit dem hatte man erst viel später gerechnet. Das könnte auch noch ein wichtiger Faktor werden. Aber ich habe gesagt, Marian, wir sollen auch noch oder wir wollen den VfL Wolfsburg loben, denn zu diesem Spiel auch aus Hartaner Sicht gehört schon dazu, dass die erste halbe Stunde von Wolfsburg richtig, richtig stark war und der VfL sich komplett verändert zeigt. Und wir haben es vorhin schon ein bisschen gespoilert. Auch der VfL hat sein System umgestellt auf ein 4-3-3 und dadurch wirkt er fast wie verwandelt. Und wenn wir von Dardai sprechen, der ganz fest im Sattel sitzt und eine Hausmacht ist, dann war das bei Bruno Labbadia ja eher der Gegenteil. Man hatte das Gefühl, der hat sich schon auf einen angesägten Trainergestuhl draufgesetzt mit nur so einer halben Pobacke, damit er nicht gleich wieder einkracht. Was hat sich denn da beim VfL getan, neben diesen taktischen Veränderungen, dass wir jetzt so eine veränderte Mannschaft sehen?
Ja, also ich glaube, die taktischen Veränderungen sind dann schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Also ich finde dieses 4-3-3, was eben auch Gladbach spielt, derzeit eine sehr, sehr spannende Taktik, weil sie halt natürlich nicht wie früher ausgelegt werden, dass die Außenspieler einfach vorne an der Außenlinie kleben und dann auf ihre Bälle warten, sondern vor allen Dingen oft zurückrücken und dann eben das Mittelfeld unterstützen und so ja auch eben immer wieder weitere Anspielstationen schaffen, wodurch du ein Pressing leichter aushebeln kannst, wodurch du aber auch viel leichter einen Gegner ausspielen kannst. Also bei Gladbach klappt das gut, bei VfL Wolfsburg klappt das bis jetzt auch hervorragend. Ja, und dann finde ich halt immer noch, schlummert da eben schon immer auch ein starker Kader, der eben vielleicht lange Zeit war eben auch das Problem, dass viele Spieler dahin gegangen sind, weil sie da nochmal sehr, sehr viel Geld verdienen konnten und bei anderen Vereinen wie eben dem FC Bayern sich aber nicht durchgesetzt haben. Ja, die Spieler sind jetzt so ein bisschen weg, sag ich mal, und trotzdem hat man da noch immer einen echt guten Kader und Labbadia schafft es gerade. Ich meine, es sind halt immer auch erst die ersten drei Spiele, aber diesen Kader wieder so mit der neuen Taktik aufs Feld zu schicken, dass er wieder in der Lage ist, einen begeisternden Fußball zu spielen und es ist scheinbar auch in der Mannschaft wieder so passt, dass man eben auch in der Lage ist, so ein Spiel gegen Hertha zurückzuschlagen, sich nicht aufgibt und nicht mit gesenkten Köpfen, so wie es in der vergangenen Saison auch oft der Fall war, über den Platz rennt und ja, dann ja sogar noch gegen den Hamburger SV verloren hat. Also es gab ja in der vergangenen Saison so viele schreckliche Spiele und jetzt hat man das Gefühl, da ist wieder ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, durch den ganzen Verein und ja, Labbadia scheint das bis jetzt zu schaffen. Das zu wecken.
Welche Rolle, Peter, spielen denn da die Neuverpflichtungen? Also zum Beispiel ein Roussillon auf der linken Seite oder auch ein Weghorst vorne drin im Sturm?
Also Wout Weghorst, den habe ich halt ein bisschen in Niederlanden verfolgt, was Eredivisie ein bisschen mein Steckenpferd noch ist. Der hat einfach da auch einfach schon eine extrem starke Rolle gespielt, muss man sagen. Und es hat mich jetzt nicht so überrascht, dass der sofort eigentlich seine Leistung bringt und auch sofort einschlägt. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein extremer Gewinn für den VfL. Und ich finde auch, wenn man sich den ganzen Kader anguckt, oder wenn man sich anguckt, wer am Wochenende gespielt hat gegen Hertha, da hat man jetzt niemanden, wo man irgendwie sagen würde, der fällt ab großartig von der Qualität und von dem, was im Moment so an Leistung bringt. Also ich finde, es gibt wenig akute Schwachstellen in diesem Team. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die auch nicht jedes Bundesliga-Team aufweisen kann, weil man schon das Gefühl hat, da links hakt's oder rechts hakt's. Und beim VfL habe ich schon das Gefühl, das ist eine sehr, sehr solide Elf mit eben Ausreißern nach oben. Und dazu kommt, dass dieser Kader, genau wie Marian sagte, sich jetzt, finde ich, nach diesen 2 Jahren Schockstarre mehr oder weniger, oder vielleicht waren es sogar 3, sich wieder auf sich besinnt einfach. Und einfach, es geht eben nicht darum, Wolfsburg ist halt kein Goldesel mehr, sondern da wird immer noch gut verdient, aber es gibt eigentlich kein rein finanzielles Argument, beziehungsweise reines Argument, ich kann dann Champions League oder sowas spielen, was halt einen bemüßigt, nach Wolfsburg zu gehen, sondern das sind halt Argumente, ja, wir wollen einfach jetzt vielleicht einfach dieses Team mal stabilisieren und eine gute Saison spielen, ganz banal und ganz.
Also waren diese eigentlich Jahre des Abstiegskampfes Teil eines perfiden Masterplans?
Möglicherweise. Also wahrscheinlich steckt dann doch wieder Herr Pirch dahinter.
ja, wie das dann so die Rolle ist. Also Wolfsburg auf jeden Fall bisher eine der positiven Überraschungen. Klar, erst dritter Spieltag, aber auch in diesem Spiel gegen Hertha BSC eine gute Rolle gespielt. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Freiburg und dann darf man zu Mainz 05. Hertha empfängt jetzt dann Borussia Mönchengladbach. Und wenn wir über Topspiel, natürlich. Und wenn wir über Mainz 05 sprechen, dann können wir auch über deren 2:1 gegen den FC Augsburg sprechen, als es gerade so aussah, als ob sich Augsburg nach einer gar nicht mal so überzeugenden Partie einen Dreier erschleichen könnte. Da packte Mainz zweimal nach Fehlern von Giefer zu und drehte die Partie mit einem sehr, sehr jungen Team, dem jüngsten sogar, seit ganz, ganz langer Zeit und gewinnt damit allerdings vor einer Minuskulisse im eigenen Stadion. Marian, warum hat Augsburg denn die Mainzer nie so ganz in den Griff bekommen? Jetzt auch mal abgesehen von der Entstehung der Tore, da haben natürlich individuelle Fehler auch eine Rolle gespielt, aber es war ja schon stellvertretend für das Spiel.
Ja, weil ich würde sagen, die Mainzer haben das einfach in der Offensive ganz gut gemacht. Also sie haben es immer wieder geschafft, die Augsburger vor Probleme zu stellen und ich habe die Augsburger ja schon gegen Borussia Mönchengladbach gesehen. Die sind eben da eine Mannschaft, die viel auch über lange Bälle kommt und dann versucht einfach ihre Power auszuspielen, ihre Kraft, die sie haben, aber in der Defensive eben nie ganz sicher stehen. Das haben sie schon gegen Gladbach nicht geschafft und das haben sie jetzt eben auch gegen Mainz nicht hundertprozentig geschafft, auch wenn ich den Augsburger Weg trotz allem für sehr respektabel halte, so wie sie das bis jetzt machen. Ja, und so war eben auch das Spiel gegen Mainz. Sie hätten fast gewonnen, aber sie hatten eben defensiv immer wieder leichte Probleme und am Ende war es dann natürlich auch Pech, dass man ein Spiel noch so verliert, weil wenn du so spät in Führung gehst, kannst du das natürlich auch gewinnen, das ist klar. Mhm.
Ich fand es interessant, Peter, wie Mainz es geschafft hat, über die Flügel Druck zu erzeugen. Also sowohl Martin als auch Prosinski haben echt weit nach vorne geschoben, haben jeweils die Hälfte ihrer Flanken an den Mitspieler gebracht. 4 von 8, das ist ein überragender Wert. Jeder, der den Rasenfunk hört, weiß, wie meine Einstellung zu Flanken ist. Aber wenn man eine 50-prozentige Quote hat, sehr, sehr gerne meine Flanke schlagen. Auf der anderen Seite hatte Augsburg da in den Kopfballduellen auch wirklich Probleme. Aber ich muss sagen, dieses Flügelspiel dann auch mit klaren Zielspielern, also Mateta ist so ein bisschen der eine physische Präsenz im gegnerischen Strafraum hat. Man hat jetzt auch Abschlüsse im Strafraum, nicht mehr so wie letzte Saison. Da hatte man nur 5,5 Abschlüsse im 16er, nur Wolfsburg und Hertha waren da schlechter. Dafür die meisten Fernschüsse bei Mainz 05. Jetzt diesmal 16 Abschlüsse innerhalb des 16ers, allein in diesem Spiel. Also da hat sich auch was in der Statik bei Mainz 05 im Vergleich zur letzten Saison verändert, finde ich.
Mainz war für mich so eine Art Blackbox der Bundesliga vor dieser Saison, weil ich echt eigentlich gar nicht so richtig wusste, wo ich sie hintun sollte und ich habe sie einfach auf einen Absteigerplatz gesetzt. Und ich muss sagen, gerade wegen dieser, was du auch angesprochen hast, eine Mannschaft, die relativ wenig Bundesliga-Erfahrung hat, so vom rein individuellen Zusammensetzung, da habe ich gesehen, noch Quaison vorne, habe ich gedacht, wie soll denn sowas eigentlich funktionieren? Mainz haben seit Jahren ja immer dieses Problem eigentlich, wer ist derjenige, der die Tore macht? Und da muss ich wirklich sagen, haben sie, finde ich, aus dieser Not auch bis jetzt eine Tugend gemacht. Also sowohl im ersten Spiel gegen VfB war das, glaube ich, als auch jetzt gegen Augsburg, wie sie dann einfach wirklich auch sehr über die Flügel gegangen sind und auch, ja, dann tatsächlich dieses gute alte Flankenmittel. Ich habe da übrigens eine ganz andere Meinung. Ich finde eine schöne Flanke, es gibt nichts Schöneres.
Ja, wenn sie schön ist, aber Flanken sind einfach statistisch gesehen so ineffizient, Peter.
Ja, es gibt einfach nicht mehr viele gute, die es können. Das, aber wenn man sie dann sieht, wenn sie funktioniert, umso besser.
Ja, das stimmt.
Und ich muss jetzt schon nach 3 Spielen einfach sagen, ja, das ist eine Mannschaft, die mich durchaus total überzeugt hat, die aus ihren Mitteln, die natürlich begrenzt sind, bis jetzt in den Heimspielen mit Glück, muss man natürlich in Klammern dazu sagen, dann auch wirklich das Optimum herausgeholt haben. Das sind schon mal auf jeden Fall Punkte, die super phrasenmäßig ihnen wirklich niemand mehr wegnehmen kann. Und wir haben 7 Punkte Vorsprung vor Schalke und Leverkusen. Also da kann man als Trainer wirklich nur sagen, ja, so viel kann ich nicht falsch gemacht haben.
Nee, so viel kann man nicht falsch gemacht haben. Und ich finde es eben interessant, es ist natürlich riskant, mit jungen Spielern ranzugehen, aber die dann zu beobachten, finde ich vor allem als neutraler Beobachter hochinteressant. Und dann hast du eben einen Niakate, der wirklich inzwischen gute Spiele gemacht hat in der bisherigen Saison auf der Innenverteidigerposition. Man hat gar nicht so sehr gemerkt, dass Bell wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen konnte und Bungert dann sogar noch irgendwann verletzungsbedingt raus musste. Die Doppelsechs mit Kunde und Riedle Baku, wenn man das mir vor der Saison gesagt hätte und gesagt hätte, Max, was hältst du davon? Hätte ich gesagt, boah, puh, weiß ich jetzt nicht, ob die genügend Körperlichkeit mitbringen, um auf so eine Position zu spielen. Hier in diesem Spiel gegen Augsburg, die allerdings den Zehnerraum auch relativ offen gelassen haben, aber hat das wunderbar funktioniert. Mateta, toll. Quaison hatte ja eine Reihe von Chancen. Der hätte schon früher da auch für Tore auf der Anzeigentafel sorgen können. Also einfach auch interessant, das zu sehen und auch so wieder ein bisschen eine Reminiszenz an frühere Mainzer Mannschaften, wie ich finde. Eben dieser Jugendstil und dass man möchte mutig nach vorne denken und es ist nicht mehr so wie letztes Jahr, dass man das zwar auch irgendwie möchte, aber allein im Spielaufbau so viele Fehler hat, dass man dann in manchen Spielen dann doch lieber den langen Ball ausgepackt hat, um diesen Fehlern zu entgehen. Das sieht man jetzt zwar also, manchmal.
Also aber endet Sandro Schwarz demnächst entweder bei Real Madrid oder Barcelona.
Nee, erst bei Borussia
Dortmund. Erst mal BVB, genau.
Ja, eben. Also
erst Dortmund natürlich.
Hast du schon eingepreist. Na, ich will es jetzt auch nicht zu groß reden, dritter Spieltag und so
Dortmund
weiter.
Dortmund ist ja immer nur Zwischenstation.
Sprungbrett, ein typischer Sprungbrett.
Ja, genau,
Karrieresprungbrett. Vor allem für Mario Götze. Nee, also wie gesagt, der dritte Spieltag und da kann sich noch viel tun, aber ich finde das einfach erfrischend zu sehen, dass Mannschaften sich wandeln, dass sie die Sommerpause nicht nur verändern, um irgendwie neue Systeme einzuspielen, sondern sich auch die Dinge, die in der letzten Saison nicht geklappt haben, und das war bei Mainz eben der Aufbau, der war ganz, also ganz viele Gegentreffer nach Fehlern im Spielaufbau. Das hat man ganz offensichtlich angegangen. Man baut jetzt immer noch nicht wahnsinnig riskant auf, sehr viel über die Flügel, aber das ist ja völlig okay, wenn du dann, wenn dann die vorderen Burkhardt und Onisivo sind in dem Fall immer so ein bisschen in die Halbrinne eingerückt, deswegen konnten Martin und Prosinski dann hinterlaufen. Das reicht ja vollkommen. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Finde ich ganz positiv. Marian, was wollen wir dann noch über den FC Augsburg verlieren? Die haben da ein Spiel hergegeben, natürlich auch mit Fehlern von Fabian Giefer, deswegen so ein bisschen doppelt bitter, weil mit Lute noch eine zweite Option zur Verfügung stand und sich Manuel Baum erst sehr kurz vor dieser Saison für Giefer entschieden hat. Aber davon abgesehen war es ja dennoch auch kein gutes Spiel vom FC Augsburg. Was hat denn, abgesehen von diesen Torwartfehlern, noch gefehlt beim FCA?
Ja, also in dem Fall definitiv die defensive Stabilität, aber auch irgendwie die offensive Durchschlagskraft, die sie eigentlich sonst häufig haben. Also ich finde den FC Augsburg prinzipiell eigentlich sehr gut aufgestellt. Sie haben mit Daniel Bayer einen sehr, sehr guten Mittelfeldspieler. Sie haben vorne mit Gregoritsch einen Stürmer, der sich, wie ich finde, auch überragend entwickelt hat und da vorne auch viele Bälle festmacht. André Hahn tut dieser Mannschaft auch gut. Aber in dem Fall war es irgendwie einfach nicht ihr Spiel mehr. Mir hat vor allen Dingen diese Power gefehlt. Ich finde, Augsburg ist eine Mannschaft, die kommt viel über ihre Power, über ihre physische Präsenz. Die muss einfach zu 100% da sein. Und ja, das hat mir diesmal irgendwie gegen Mainz gefehlt. Trotz allem glaube ich, dass Augsburg auch mit ihrem Trainer einfach auch in dieser Saison eine passable Rolle spielen wird. Also sie werden, glaube ich, nicht gegen den Abstieg kämpfen und dann ist ja für diesen Verein eigentlich schon alles gut. Und also auch das ist so eine Mannschaft, du hast gerade gesagt, Mainz versucht, Fehler abzustellen und sich weiterzuentwickeln, und ich denke, für den FC Augsburg gilt das auch, die peu à peu immer wieder manchmal vor der Saison so als ein möglicher Abstiegskandidat genannt werden, es dann aber doch wieder schaffen, durch richtige Transfers, durch die richtigen taktischen Weiterentwicklungen, es zu schaffen, sich eigentlich sehr, sehr gut zu stabilisieren und irgendwie jetzt auch wirklich ein festes Mitglied der Bundesliga sind und das, glaube ich, auch noch lange sein werden. Also an sich finde ich die Entwicklung in diesem Verein sehr positiv. Gegen Mainz war es jetzt einfach kein gutes Spiel, muss man so sagen. Ja.
Ja, grundsätzlich höchster Respekt einfach für die Arbeit in Augsburg. Eigentlich wiederholen wir uns dann jedes Mal, wenn wir über Augsburg sprechen, weil wir das dann immer betonen. Aber es ist einfach auch so. Also genau das, was du sagst. Ich glaube, dass der FC Augsburg, den kann man sich inzwischen schon fast nicht mehr aus der Bundesliga wegdenken. Und er wird, glaube ich, auf Jahre eine Qualität haben, das einfach beizubehalten. Und das liegt einfach daran, dass wenn man wirklich sowas sagt wie gute, solide Arbeit, dann fällt einem das als zweiter Vorname des FC Augsburg ein.
Und damit nur ganz kurz, weil wir über Fortuna Düsseldorf gesprochen haben. Also Augsburg, das sagt halt Düsseldorf immer sehr gerne, hat mittlerweile den doppelten Etat zur Verfügung. Da sieht man eben auch, was viele Jahre in der Bundesliga ausmachen. Also wenn man so einen Verein weiterentwickelt, dann steigt natürlich auch steigen die finanziellen Möglichkeiten. Und also genau da, wo Fortuna gerne hinkommen würde, was aber noch ein sehr, sehr weiter Weg ist, ist Augsburg jetzt irgendwie gelandet. Also sie sind auch in der Lage, so einen Spieler wie Gregoritsch zu halten. Und und das ist dann halt einfach auch eine Weiterentwicklung, weil auch ein Gregoritsch weiß, wenn ich in Augsburg bleibe, spiele ich wahrscheinlich nicht nur gegen den Abstieg. Und ich kann mich hier weiterentwickeln, werde auch nicht so schlecht verdienen. Und also dieser Verein hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt.
Gegen Mainz hat so ein paar Elemente haben einfach gefehlt. Also man hat kein einziges Dribbling gewonnen. Kann man natürlich auch sagen, Mainz hat an Geschwindigkeit dazu gewonnen. Aber auch in der letzten Saison hat Augsburg immer relativ schlau die linke Seite überlagen mit Philipp Max, dann auf Kajubi. Gregoritsch ist oft rausgezogen und Finn Bogason stand dann eben noch in der Mitte. Dadurch kamen diese ganzen Vorlagen von Philipp Max unter anderem zustande, weil er eben viel in so Hinterlaufensituationen mit Flanken gekommen ist. Hat jetzt gefehlt, aber liegt eben auch am Personal, weil der eben jetzt eben einen Marco Richter spielt, ein Gregoritsch hat in vorderster Front gespielt. Gucken wir einfach, wie das Augsburg jetzt dann im Heimspiel gegen Werder Bremen macht und Mainz 05 darf dann bei Leverkusen ran. Und wenn wir schon über Werder sprechen, dann sind wir auch schon beim letzten Spiel dieses Spieltags angekommen. Ein Unentschieden mit Gewinner und Verlierer, Peter. Werder beginnt stark, verliert dann aber die Ordnung, steht zu tief, vertändelt Konter, also irgendwie war es dann ganz, ganz komisch. Flo Kofeld hat im Nachhinein die 32. Minute als den Punkt festgemacht, an dem man die Ordnung verloren hätte. Und so kommt dann der Club in der 92. Minute, 60 Minuten nach dieser ominösen 32. Minute, zum Ausgleich und egalisiert das richtig schöne 1:0 von Eggestein. Und weder das noch das Debüt von Nuri Sahin können dann die Werderaner so richtig im Nachhinein erfreuen. Peter, war das jetzt ein Ausrutscher oder lässt es auf tiefergehende Probleme schließen, wie man da bei Bremen dieses Spiel hergegeben hat?
Es war schon sehr rätselhaft, muss ich sagen. Also nach den Erfahrungen des Samstags hätte man eigentlich wissen müssen, dass man dann 1:0 in diesem Spieltag nicht ab der 85. Minute noch über die Zeit retten kann. Es ist schon wirklich sehr merkwürdig, weil Kofeld hat ja gesagt, die erste Halbzeit sei das fast das Beste, was er von seiner Mannschaft bisher gesehen habe. Fand ich jetzt auch ein bisschen sehr hoch ins Regal gegriffen, weil ich finde, Werder hat schon viele gute Spiele so im letzten halben Jahr hingelegt. Aber das ist ja nicht so umsonst ausgesprochen, so ein Kompliment. Also da hat schon viel gestimmt. Und und dass sich dann das Spiel dann plötzlich so verändert, eine Statik dermaßen kippt und man vor eigenem Publikum gegen den ersten FC Nürnberg, das muss man ja auch noch dazu sagen, Spiel dermaßen abgibt, das ist schon sehr, also es ist schon wirklich rätselhaft. Und möglicherweise hat es was damit zu tun, dass man sich natürlich in Bremen schon auch ein bisschen schon an sich selber berauscht, so in den letzten Wochen, was die Erwartungen angeht. Und dann merkt man, es läuft und man führt 1:0. Und dann kann vielleicht sowas auch mal eintreten, dass man irgendwie so ein bisschen auf die Selbstlaufkräfte des Spiels vertraut und dann irgendwann merkt, ach nee, das geht ja gar nicht von alleine. Und dann ist es natürlich schwierig, das vielleicht nochmal zu ändern im Spiel, weil dann die Dynamik dieses Spiels eine andere plötzlich geworden ist. Grundsätzlich würde ich jetzt deswegen, dass man jetzt beide Heimspiele nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt hat, jetzt noch nicht wieder ins Gegenteil verkehren und diese großen Perspektiven, die dieses Team hat, gleich wieder absprechen. Ich denke tatsächlich, dass Werder sehr gut funktionieren kann. Aber man muss sich vielleicht von den eigenen Erwartungen ein bisschen frei machen, weil die sind schon sehr offensiv formuliert gewesen und schon sehr selbstbewusst. Die muss man dann natürlich erfüllen. Und das steht dem vielleicht sogar im Moment gerade ein bisschen im Wege.
Marian, würdest du da mitgehen bei der Einordnung der Situation in Bremen?
Ja, auf jeden Fall. Also zunächst einmal muss man ja vielleicht auch sagen, Bremen hatte auch viele komplizierte Jahre hinter sich. Es ist ja schon einmal ganz gut, dass sie jetzt gefühlt wieder einen Kader und auch einen Trainer haben, wo man wirklich das Gefühl hat, so damit könnte was gehen. Trotz allem fand ich alle Auftritte von Bremen in dieser Saison bis jetzt noch nicht absolut überzeugend, was aber vielleicht auch zu Beginn ganz normal ist. Interessant fand ich, dass Kofeld dann Nuri Sahin in einer Phase eingewechselt hat, wo eigentlich gerade Bremen große Probleme hat und eigentlich Nuri Sahin in dem Fall niemand ist. Also das haben sie zumindest bei Dortmund gemerkt, mittlerweile nicht mehr jemand ist, der dann in der Lage ist, so ein Spiel im Mittelfeld an sich zu reißen und wirklich dazwischen zu hauen. Eigentlich ist das ja genau der Grund, warum sie sich bei Dortmund verändert haben.
Vielleicht ging es ihm um Passsicherheit, das war
ja,
so
natürlich,
mein Gefühl.
Ja, natürlich, die hat Nuri Sahin auch, die hat, aber natürlich ist ja niemand, also wenn du so eine Mannschaft bist, wo das Spiel kippt, wo du eigentlich jetzt die Ballgewinne brauchst, wo du wieder Präsenz brauchst, es ist halt immer so eine Sache, ob du dann Nuri Sahin bringst. Zumindest haben sie in Dortmund gemerkt, dass er für ihre Verhältnisse nicht mehr der Richtige ist, um so etwas zu machen, haben sich deswegen auch im Mittelfeld verändert, eben mit Delaney, der den Bremern dann vielleicht auch in so einer Phase fehlt. Darf man ja auch nicht vergessen, um so ein Spiel dann halt auch irgendwie zu gewinnen. Trotz allem hat Bremen einfach wirklich mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, einen guten Kader beisammen und auch einen sehr guten Trainer, wie ich finde. Und die Punkteausbeute ist ja bis jetzt auch noch nicht so schlecht aus den ersten Spielen, auch wenn sie sich vielleicht mehr erhofft haben.
Klar, immer noch ungeschlagen.
Genau, kann man halt auch so sehen. Natürlich auch ein bisschen glücklich gewonnen in Frankfurt, aber trotz allem können sie ja erst einmal mit ihren 5 Punkten ganz zufrieden sein und müssen jetzt natürlich zusehen, dass sie so ein Spiel wie gegen Nürnberg nicht so aus der Hand geben, weil das darf dir, wenn du diese Ansprüche hast und sie formulierst, einfach nicht passieren, wenn du gegen einen Aufsteiger 1-0 zu Hause führst. Musst du dieses Spiel sicherer über die Bühne bringen. Du kannst immer mal den Ausgleich kassieren, aber das hatte sich ja wirklich nach und nach angedeutet. Also
ja.
Das ganze Spiel lief ja darauf hinaus, dass Bremen gleich noch ein Tor kassiert, würde ich so sagen.
Das fand ich eben, war das Bemerkenswerte, dass du noch diesen Warnschuss hattest mit dem nach VAR-Entscheidung wegen Abseits zurückgenommenen Ausgleichstreffer vom FCN. Also es hat sich so aufgebaut, dann wurde ein Konter nach dem anderen vertändelt, da hat sich gerade Milot Rashica jetzt nicht gerade berühmt gemacht bei 2 Situationen. Und da hatte ich auch so den Gedanken, das ist natürlich etwas einfach gesprochen jetzt hier, ich sitze nicht auf der Trainerbank, aber Barkfrede rauszunehmen und für ihn Sahin zu bringen, mein erster Impuls war, warum setzt du nicht Sahin neben Barkfrede? Also ich hatte den Eindruck, eine zweite 6 hätte da sehr gut getan, weil der FCN immer wieder Ballbesitz in Räumen hatte, wo ich als Heimmannschaft dem Club den Ball nicht gerne gegeben hätte und da hätte ein bisschen mehr Kompaktheit vielleicht gut getan. Das ist aber sicherlich auch der Bremer Mut, den man sonst sehr toll findet, dass man ihnen sagt, nee, wir bleiben bei unserer offensiv ausgerichteten Spielidee. Also da beißt sich dann der Kritiker in den eigenen Finger, wenn er sowas bemängelt. Aber das war so mein Gefühl, dass Flo Kofeld das sicherlich gespürt hat. Und er hat es ja danach auch thematisiert, dass das auch in der Halbzeit angesprochen hat. Aber auch von den Auswechslungen her hat man schon jetzt auch nicht irgendwelche gruppentaktischen Dinge verändert, sondern versucht mit dem Weg, den man sich vorgenommen hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Vielleicht hätte man da dann drauf reagieren können und sagen können, okay, gut, dann verabschieden wir uns jetzt an dem Punkt einfach mal von unserer eigentlichen Spielidee und machen jetzt erstmal hier Zentrum dicht, empfangen den Club ein bisschen tiefer und dann halt hoffen, dass einer der Konter ausgespielt wird.
Es ist zumindest als Mannschaft sehr wichtig, diese Facette auch in deinem Spiel zu haben, weil es gibt nun mal immer Spiele und Partien, die aus irgendwelchen Gründen auch immer in so eine Richtung kippen. Und dann ist es auch manchmal, oder ist es sehr lohnenswert, wenn man es als Mannschaft kann, einfach mal den Reset-Knopf zu drücken, zu sagen, hey, komm, wir ordnen uns jetzt, wir warten ab, wir gewinnen erstmal wieder die wichtigen Zweikämpfe, die zweiten Bälle. Und dann gewinnen wir überhaupt erstmal wieder die Kontrolle übers Spiel. Und deswegen wäre vielleicht die Variante gar nicht so schlecht gewesen, Sahin zu bringen, aber eben noch ein, dass er noch einen Sechser an seiner Seite hat, weil er ist auf jeden Fall niemand mehr, der die Lücken im Zentrum stopft, in meinen Augen. Das ist auch ein Grund, warum sie ihn beim BVB abgegeben haben. Der aber natürlich definitiv noch über eine sehr, sehr hohe Passsicherheit verfügt und immer noch natürlich ein großartiger Spieler ist. Das will ich ihm nicht absprechen. Das stimmt.
Und auf der anderen Seite gehört zu diesem Spiel Peter aber halt auch ein sehr guter erster FC Nürnberg, der allen Widerständen zum Trotz angelaufen ist, wieder und wieder und wieder und dann ein bisschen kurios, wie ich finde, in der 92. Minute mit einem langen Ball des Torhüters, der dann abgelegt wird, zum Ausgleich kommt. Jetzt auch nicht so der Gegentreffer, den man unbedingt immer schießt in der 92. Minute, aber das war ja schon, auch so wie wir es jetzt besprochen haben, folgerichtig und verdient für den Aufwand, den der Club betrieben hat, was man jetzt auch ja so nicht unbedingt hätte erwarten müssen von einem Aufsteiger.
Man muss sich auch mal anschauen, wie bis jetzt die 3 Spiele von Nürnberg gelaufen sind, 3-mal in Rückstand geraten und 3-mal haben sie es eigentlich wieder aufgeholt, wenn man den Elfmeter in Berlin noch mitrechnet, ja, den sie verwandelt hätten, dann wären sie dann auch wieder mit dem Unentschieden auch daheim gekehrt. Also das spricht zumindest auch für eine Mentalität, wo man, was auch wieder so ein Wort ist, was man ja gerne reinwirft, aber in dem Fall finde ich es durchaus passend, dass man sich als Neuling dann auch nicht unterverkauft, dass man sagt, wir geraten jetzt in Rückstand, das Spiel ist quasi verloren, sondern im Gegenteil, wir versuchen es auf jeden Fall noch zu drehen. Sie haben in Mainz gegen Mainz dann den späten Ausgleich geschafft und eben jetzt eben auch in Bremen. So sind natürlich Berlin, Mainz und Bremen jetzt noch nicht die, ich sag mal, die ganz großen Prüfsteine, um so auch mal zu sagen, da kriegen wir vielleicht auch mal 0-4 oder sowas bei einem Gegner, wo wir völlig chancenlos sind, sondern der Spielplan hat denen dann durchaus auch erstmal ein bisschen die Karten gespielt. Aber man muss schon sagen, das ist jetzt das, sie haben in 3 Spielen auch erst 3 Gegentore kassiert. Auch das ist für Neulinge, finde ich, eine sehr gute Quote. Also da spricht einiges für Nürnberg. Ich finde der 1. FC Nürnberg schon so ein, von meinem Gefühl her, weil ich auch einfach, da muss ich sagen, da auch nicht besonders tief drin bin, ein Verein, wo ich die Gefahr sehe, dass die Saison sehr lang für ihn wird. Also für diese Mannschaft, wenn ich mir den Kader angucke, da kann schon sein, dass die Rückrunde ganz schön bitter werden kann. Und es deswegen natürlich auch gilt, am Anfang auch Punkte zu sammeln, aber das haben sie bis jetzt gut gemacht.
Und ja auch mit einigen Spielern, die einen als jetzt nicht so nahe dran seiender Betrachter überrascht haben. In dem Spiel Matheus Pereira, auch Valentini wieder eine gute Rolle gespielt, wie ich finde, hinten raus sogar noch die Chance gehabt, vielleicht das 2-1 zu schießen. Kubo hatte da die Schusschance. Ishak, toller Zielspieler, hat ja auch beim Ausgleich eine Rolle gespielt. Also ich finde, Marian, wenn ich das jetzt auch zum Beispiel vergleiche mit Fortuna Düsseldorf, über die wir vorhin gesprochen haben, haben wir es hier mit 2 Aufsteigern zu tun, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich super auf die erste Liga eingestellt haben. Ob das reicht, das hängt an ganz vielen Faktoren. Aber man kann jetzt nicht sagen, die wären irgendwie naiv oder blauäugig in diese Saison gegangen.
Nein, das stimmt. Und das muss man den beiden Vereinen auch bis jetzt hoch anrechnen. Also sie haben beide, man merkt es, sie können beide definitiv mithalten. Sie haben beide die Fähigkeiten, Tore gegen die Bundesligisten zu schießen und auch vielleicht ihre Spiele zu gewinnen, auch wenn Nürnberg das bis jetzt noch nicht geschafft hat. Trotzdem, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist nun mal so, für beide Aufsteiger wird eine Saison eigentlich immer sehr, sehr lang, weil es eben auch diese Spiele geben wird für Nürnberg, vielleicht auch mal 2-3 hintereinander, wo man es nicht schafft, diesen Rückstand aufzuholen, und auch Düsseldorf wird Spiele wie gegen Hoffenheim mal verlieren. Und dann ist eben ganz wichtig, dass man dranbleibt, dass man trotzdem das Gefühl in der Mannschaft erhält, dass man die Fähigkeiten hat, Spiele zu gewinnen, dass die Mannschaft bereit ist, auf den Platz zu gehen und immer wieder die Wege zu gehen, die sie gehen muss. Meistens sind es mehr als der Gegner. Und da bin ich auch in Nürnberg sehr gespannt. Also das ist etwas, was sich immer über die Saison entwickelt. Und spannend ist es halt, finde ich, bei jedem Aufsteiger erst, wie geht er mit den Rückschlägen um, die normalerweise kommen werden. Also es gibt ganz selten einen Aufsteiger, der nicht mal eine Niederlagenserie hat. Und dann ist es halt immer sehr spannend, wie kommt er da wieder raus, zieht er die richtigen Schlüsse, ist auch die Mannschaft immer noch so da und auch mit dem Trainer noch so da, dass sie es schafft, jedes Mal wieder auf den Platz zu gehen und ihr Ding runterzuspielen und dann eben irgendwann auch wieder die Punkte einzusammeln. Aber bis jetzt, finde ich, machen das Nürnberg und Fortuna Düsseldorf sehr achtbar. Ich bin sehr gespannt, aber natürlich sieht man schon jetzt, Schalke und Leverkusen sind da unten, die werden da rauskommen. Stuttgart macht auf mich auch nicht den Eindruck, als würden die nicht auch noch ein paar Punkte sammeln. Und Freiburg ist sowieso immer für Siege gut. Deswegen wird es für Nürnberg und Düsseldorf natürlich weiterhin sehr schwer bleiben. Aber das wissen sie auch.
Gut, mit dieser gewagten These, dass es für die beiden Aufsteiger noch eine lange Saison wird, finde ich, können wir in inhaltlich völlig passender Art und Weise ein Schleifchen um diesen dritten Spieltag ziehen. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Peter Ahrens von Spiegel Online, @Peter_Ahrens. Peter, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und außerdem vielen Dank für dein Rasenfunk-Debüt, Marian Laske aus der Sportredaktion der Mediengruppe Funke. Bei Twitter @Marian Laske. Marian, danke. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder hier an dieser Stelle.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und damit auch euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 188. Es wird in dieser Woche hoffentlich, so der Podcast-Gott will, noch ein Kurzpass zu einer internationalen Liga meiner Wahl erscheinen. Ich möchte noch nicht verraten, was ich da plane. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, und zwar gleich dreimal, denn da haben wir ja eine englische Woche, die am vierten Spieltag auf uns wartet. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bewertet uns gerne bei iTunes. Es gibt da eine Reihe von neuen Podcasts, die dazu gekommen sind. Die schieben uns aus den Top-Charts raus. Das können wir nicht akzeptieren. Hier wird natürlich auch nur auf die Tabelle geguckt im Rasenfunk, ist völlig klar. Deswegen hinterlasst uns dort gerne eine Rezension, wenn ihr mögt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören in einer der nächsten Sendungen. Bis dahin eine gute Zeit. Macht es gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.